do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Und das machen wir heute mal wieder in einer ja, für uns fast schon traditionellen Art und Weise mit einem kleinen Blick in die jüngere Geschichte und mit einem Bigger Picture Thema, das jetzt gerade aktueller ist denn je. Denn wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was denn die Regular Season überhaupt für eine Aussagekraft hat in Richtung Playoffs. Jetzt gerade Miami Heat, LA Lakers, Teams mit niedrigen Seeds, die plötzlich in der zweiten Runde rumspringen und ihre Erstrunden-Matchups gewonnen haben. Und ja, da schauen wir ein bisschen in die Vergangenheit. Was hat das bedeutet? Was sind die Unterschiede zwischen Regular-Season-Basketball und Playoff-Basketball? Und wie ist das zu erklären, dass zum Beispiel die Miami Heat gegen die Milwaukee Bucks gewonnen haben? Mein Name ist Lorenzo Di Cresti. Julius Schubert ist mein kongenialer Co-Host und der ist hoffentlich gut gelaunt. Guten Morgen, Julius.
Ich bin immer gut gelaunt, mein Freund. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, heute mit besonders großer Vorfreude auf die kommende Nacht. Wir nehmen jetzt hier gerade am Dienstagmorgen auf, früh um 11. Und die Lakers spielen heute Nacht, in der Nacht von heute auf morgen gegen die Warriors, und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so aufgeregt war und so voller Vorfreude auf eine LeBron-Playoff-Serie. Das ist schon eine ganze Weile her. Von daher gute Laune, guter Dinge und vor allem freue ich mich auf die nächsten Stunden hier mit dir und freue mich wieder auf die Folge. Wie geht's dir?
Es geht mir sehr gut. Ich freue mich ebenso. LeBron gegen Curry. What a world we live in. Einmal dürfen wir das noch, vielleicht das letzte Mal, vermutlich das letzte Mal, aber zumindest noch ein weiteres Mal dürfen wir das sehen und bestaunen. Und hoffentlich wird das eine offene Serie, spannende Serie, da gehe ich von aus. Ja, und dann wird eines dieser beiden Teams in den Conference Finals landen. Und die Lakers sind ja auch eines der Teams, über das wir heute sprechen wollen, weil sie als siebter Seed sich durchgesetzt haben gegen die Memphis Grizzlies, die auf Platz 2 gelandet waren im Regular Season Marathon. Bevor wir aber da richtig in die Tiefe gehen und dann auch, wie gesagt, in die jüngere Geschichte blicken und so weiter, natürlich wie immer die Headlines. Du fängst an diese Woche. Was hast du uns mitgebracht?
Ja, meine Headline dreht sich um eines der wenigen Teams, das in der Regular Season gut war und in den Playoffs auch wieder gut ist jetzt aktuell, und zwar die Denver Nuggets. Und zwar die Denver Nuggets können anscheinend doch verteidigen, laut meiner Headline. Das hat mir schon gegen die Minnesota Timberwolves relativ gut gefallen, wobei man da natürlich im Hinterkopf haben musste, dass es nur die Minnesota Timberwolves waren, bei aller Liebe. Und deswegen war das mit großer Vorsicht zu genießen, was die Nuggets da defensiv gemacht haben. Sicherlich kann man irgendwo sagen, es sind nur die Phoenix Suns, gegen die Denver da aktuell verteidigt. Das ist auch eine Menge selbst verschuldet und die Suns stellen sich da selber ein Bein mit nicht nur ihren Leistungen, sondern auch ihrer allgemeinen Strategie, aber das ist ein anderes Thema. Denver macht defensiv einen hervorragenden Job und die Denver Nuggets zeigen, dass man verteidigen kann in den Playoffs, obwohl man A, kein besonders gutes defensives Personal hat, im Großen und Ganzen verglichen mit den besten Defenses der NBA und der NBA auch in den letzten Jahren, und B, dass man auch verteidigen kann, obwohl man kein defensives System unbedingt herausragend beherrscht. Und wie die Nuggets das machen, ohne da jetzt zu krass ins Detail gehen zu wollen. Aber der Schlüssel ist, wie es so oft ist, Variabilität, Abwechslung und Unberechenbarkeit. Es hilft natürlich, wenn du ein defensives System perfekt beherrschst oder sehr, sehr gut beherrschst und darin sehr, sehr gut bist. Mhm. Aber die Nuggets zeigen, dass es nicht unbedingt der Fall sein muss, wenn du verschiedene Sachen drauf hast und abwechslungsreich spielen kannst und vor allem gegen verschiedene offensive Spieler anders spielen kannst. Man verteidigt zum Beispiel gegen Chris Paul sehr, sehr im Drop und lässt ihn in die Midrange reinkommen und lebt damit, während Devin Booker häufig gedoppelt wird. Gegen Kevin Durant spielt man Hedge-Defense. Und es ist nicht nur, dass man unterschiedliche Defense spielt gegen unterschiedliche Spieler, sondern auch gegen die Spieler unterschiedlich verteidigt im Verlauf eines Spiels. Dass man zum Beispiel dreimal hintereinander Devin Booker doppelt. Das ist mir heute Nacht aufgefallen, wo die Suns übrigens nur 87 Punkte, sondern sich mal, es sind nicht nur 87 Punkte in einem NBA-Playoff-Spiel im Jahr 2023, sondern von einem Team mit dieser offensiven Feuerkraft. Was einfach komplett Wahnsinn ist. Aber zurück zu Devin Booker gegen die Defense der Nuggets. Man hat ihn dann dreimal hintereinander, hat man ihn gedoppelt. Und was passiert dann automatisch? Wenn dann das vierte Mal diese gleiche Situation ist, dann rechnet Devin Booker natürlich automatisch damit, dass er gedoppelt wird. Und was die Nuggets aber bei diesem vierten Mal gemacht haben, ist, sie haben dann nicht mehr gedoppelt. Dann war es auf einmal eine Drop-Defense. Und Devin Booker war aber so darauf fokussiert und vorbereitet, dass er wieder gedoppelt wird, dass er sofort den Pass gespielt hat. Und dabei hätte er den gar nicht spielen dürfen, sondern hätte einfach in die Midrange gehen können und werfen können. Hat stattdessen aber gepasst. Und die Nuggets sind aber alle zu Hause geblieben. Jokic im Korb geblieben, hat den Stop geholt. Und genauso hat man das gegen Chris Paul gemacht, hat man es gegen Kevin Durant gemacht, hat man es gegen Devin Booker und DeAndre Ayton gemacht. Immer wieder verschiedene Looks. Und man macht einen klasse Job, Jokic zu verstecken. Jokic immer noch sehr, sehr involviert in sehr, sehr viele Plays. Aber man schafft es auch immer wieder, ihn rauszuhalten aus dem Pick-and-Roll. Man pre-switcht, man macht alle möglichen feinen taktischen Sachen, um Nikola Jokic und seine Schwächen so gut es geht zu verstecken. Die Suns helfen ihnen natürlich sehr dabei auch. Aber Denver, möchte ich sagen, dass die jetzt eine elitäre Playoff-Defense oder so etwas haben oder dass es jetzt keine Wege gibt, sie zu knacken. Und ich würde immer noch sagen, dass die Suns sich eher selber schlagen, als die Nuggets-Defense die Suns schlägt. Aber sie verteidigen bisher in beiden diesen Serien, und es sind jetzt mittlerweile 7 Spiele, also auch von der Sample Size und vom Tape her schon genug zu sehen gewesen, um zu sagen, dass das jetzt nicht mal nur ein Spiel war, wo der Gegner vielleicht einfach nur die Würfe nicht getroffen hat, sondern wenn man sich das genau anschaut, dann muss man bisher zu dem Schluss kommen, dass Denvers Playoff-Defense legit ist und dass sie einen hervorragenden Job machen und so ziemlich das Maximum aus ihren Möglichkeiten machen. Die Möglichkeiten sind begrenzt und die sind limitiert. Und es kann sein, dass man in den Conference Finals, wenn man dann gegen die Lakers spielen wird, vor Probleme gestellt wird. Aber bisher machen die Nuggets einen richtig, richtig guten Job am defensiven Ende. Und das muss ich auch ehrlich sagen, habe ich so nicht vorher gesehen. Es zeigt mal wieder, Abwechslung ist alles. Abwechslung, Unberechenbarkeit sind so unterbewertete Schlüssel und Wege zum Erfolg generell. Aber vor allem im NBA-Playoff-Basketball, das kann ich nicht genug betonen, wie sehr einfach variabel zu sein und nicht immer das Gleiche zu machen. Du kannst noch so gut sein, wenn der Gegner weiß, was du vorhast, offensiv wie defensiv, und wenn der Gegner weiß, was ihn erwartet, dann hast du ein Problem, egal wie gut du darin bist. Und die Nuggets sind nicht berechenbar. Und das ist ein großer Vorteil von ihnen und der Grund, warum man 2-0 führt, Stand heute. Ich weiß nicht, ob Spiel 3 schon war, wenn dieser Podcast droppt. Ich glaube nicht.
Lässt sich doch kurz herausfinden.
Das lässt sich, Sekunde. Das, ja. Dafür gibt es das Internet. Genau. Kann gut sein. Wenn es im Zweitagestakt ist, dann sollte Spiel 3 schon sein. Ich will die Suns nicht abschreiben. Eine Playoff-Serie geht erst los, wenn beide Teams auch mal zu Hause gespielt haben. Aber ich bin schwer beeindruckt von den Nuggets und speziell der Nuggets-Defense in diesen ersten beiden Spielen und generell bisher in diesen Playoffs.
Ja, und auf der anderen Seite des Feldes, also erstmal ganz kurz, es ist Stand jetzt genau das eingetroffen, was ich befürchtet und fast schon so halb prognostiziert hatte. Chris Paul hat sich verletzt. Wir wissen Stand jetzt, also wir wissen nur, dass er in Spiel 2 25 Minuten gespielt hat, dann raus musste und nicht zurückkam. Das stimmt mich jetzt nicht wahnsinnig zuversichtlich, was den weiteren Verlauf der Serie, aber vielleicht, bis ihr das hört, ist er wieder wie ein junges Reh. Kevin Durant und Devin Booker jeweils 44 Minuten wieder gespielt in dem Loss. Auf der anderen Seite des Feldes Jokic mit einem richtigen Monster-Game, 39 und 16. Stand jetzt, ab heute gesehen, wäre es für die Nuggets eine große Enttäuschung, nicht in die Finals zu kommen, würde ich jetzt mal so behaupten. Oh. Weil, also ich sage nicht, dass sie jetzt in einer eventuellen Conference-Finals-Serie der klare Favorit wären, egal gegen wen, aber aus Sicht der Nuggets, von diesem Team her, Number One Seed, jetzt kommt dann Phoenix, die große, was man sagen könnte, okay, die Suns sind vielleicht der Favorit im Westen, mit der Firepower, mit Durant, mit Booker, und jetzt hast du die Suns schon fast in den Seilen oder zumindest sie sind auf dem Weg in die Seile. Und egal gegen wen du, ob du jetzt gegen die Warriors oder gegen die Lakers spielst, du musst aus Nuggets Sicht in diese Serie gehen und sagen, wir sind der Number One Seed, wir haben gerade die Suns rausgehauen. Das führt hier nur über uns. Das meine ich damit. Und sie stehen super da. Ich stimme dir defensiv voll zu. Ich hatte ja auch vor der Saison, war ich ein bisschen optimistischer, was die Defense angeht, als du und als andere. Hab aber auch nicht kommen sehen, dass sie wirklich so einen guten Job machen. Vor allem eben, wie du sagtest, gegen die Feuerkraft aus Phoenix. Ja, es ist. Ich bin sehr gespannt zu sehen, wie die Serie weiterläuft. Ganz kurz noch, du hast gerade gesagt, dass die Nuggets-Spieler zu Hause geblieben sind. Vielleicht für die Leute, die das nicht, das könnte auf den ersten Blick etwas komisch gewirkt haben, dieser Satz. Ja. Die waren natürlich da. In der Taktiksprache sagt man staying at home, wenn jemand eher konservativ bei seinem Matchup bleibt, statt irgendwie aggressiv reinzuhelfen oder zu doppeln oder whatever. Falls ihr gerade kurz verwirrt wart, ich musste schmunzeln, dass du das gesagt hast. Die waren natürlich da und die haben gespielt. Ja, gute, coole Headline. Danke für den Einwand. Wir werden sehen, ob sie das halten können. Wir werden sehen, ob Chris Paul, weil dann auch, was ich bemängelt habe bei den Suns, die fehlende Tiefe, die macht sich jetzt schon bemerkbar mit Ish Wainwright und Torrey Craig und Konsorten. Wenn jetzt auch noch Paul fehlt, muss man dann Campaign aus dem gefühlten Ruhestand zurückholen, der bislang nicht wirklich eine Rolle gespielt hatte. Mal sehen, dann wird es dann schon nochmal enger. Und die Nuggets sind einfach ein tiefes Team. Sie haben weiterhin diese Offense, gegen die du kaum Antworten findest. Sie haben Jokic, gegen den du kaum Antworten findest. Und das hat mich so gefreut, dass Jokic 39 rausgehauen hat. Wir haben diese Woche noch telefoniert gehabt und ich habe dir gesagt, ey, das regt mich manchmal so auf. Du bist der Two-Time-MVP. Du bist der wahrscheinlich, wenn du es drauf anlegst, bist du der effizienteste Scorer der gesamten NBA. Und du hast freaking Bismack Biyombo als Matchup gegen dich, dann geh doch bitte fünfmal am Stück zum Korb und score einfach über den. Und wahrscheinlich noch dreimal mit And-One. Und er macht es halt phasenweise einfach nicht und das bringt mich zur Weißglut. Aber jetzt war dann ein Spiel, wo er es dann mal gemacht hat. Mal sehen, wie das weitergehen wird. Meine Headline beschäftigt sich mit einem Team, das bereits ausgeschieden ist. Das hatte ich ja schon angekündigt in unserer Playoff-Headlines-Folge von, wann kam die raus? Samstag, oder?
Samstag, ja.
Hört da auch gerne nochmal, das war unsere Second-Round-Preview. Die Zweitrundenserien laufen zwar jetzt zum Zeitpunkt, wenn ihr das hören könnt, schon mit ein, zwei, wahrscheinlich sogar drei Spielen, die manchen, aber ist ja, entweder könnt ihr euch anhören, wie wir genial prophezeit haben, oder ihr könnt euch anhören, wie wir völlig daneben lagen. Beides könnte Spaß machen. Mhm. Falls ihr das also nicht gehört habt, gerne noch tun. Ich habe mich ein bisschen eingänglicher mit den Milwaukee Bucks beschäftigt. Und meine Headline ist ganz plakativ, wie geht es weiter in Milwaukee? Weil ich immer noch nicht so ganz verstanden habe, erstens, wie es zu diesem Kollaps, das ist auf Deutsch wesentlich weniger schön, Kollaps, wie es zu diesem Zusammenbruch kommen konnte. Ja, du hast irgendwo die Entschuldigung, dass Giannis 2,5 Spiele verpasst hat, aber eins von den zwei hast du sogar gewonnen. Es darf dir nie im Leben passieren. Und auch die Art und Weise, wie es passiert ist, Mike Budenholzer, der es überhaupt nicht geschafft hat, über die Serie hinweg Adjustments zu finden und es auch phasenweise gar nicht versucht hat. Das war ja das Schlimme. Also wenn er wenigstens Dinge versucht hätte und es war einfach kein Kraut gewachsen gegen Jimmy Butler zum Beispiel. Aber versucht doch wenigstens mal Giannis gegen ihn zu stellen. Whatever. Dumme Fehler. Zum Beispiel, dass kein Timeout gecallt wurde in diesem letzten Spiel mit 0,5. Grayson Allen, der wahrscheinlich heute noch irgendwo durch Milwaukee Euro steppt und keinen Wurf loskriegt. Giannis, der die Freiwürfe nicht trifft. Also von vorne bis hinten, da gibt es auch keinen Spieler, bei dem man sagen kann, am ehesten wahrscheinlich Brook Lopez, der echt eine gute Serie gespielt hat. Aber es gibt keinen Spieler, keinen Trainer, niemanden, den du irgendwie aus der Schuld nehmen könntest in diesem Szenario. Und ich frage mich, ich finde, es ist nicht wirklich eine Überlegung, was du jetzt machst mit diesem Team. Wahrscheinlich werden sie sich sagen, run it back, schlecht gelaufen, dumm gelaufen, wir waren der Favorit, wir sind auch mit diesem Giannis Antetokounmpo, wir sind auch nächstes Jahr wieder der Favorit. Und dieser Weg ist auch relativ alternativlos. Wenn man sich das Capsheet anschaut für nächste Saison, Brook Lopez wird unrestricted free agent jetzt im Sommer, soweit ich weiß, oder? Oder wird er irgendwie restricted oder so?
Gar keine Ahnung,
Alter. Ich schaue zur Sicherheit nochmal kurz nach, aber ich bin mir relativ sicher, dass er unrestricted wird. Chris Middleton hat eine Spieleroption über 40 Millionen, wo ich fast schon schockiert wäre, wenn er die nicht zieht, weil ich nicht glaube, dass er nach der Saison, die er gespielt hat, einen wahnsinnig guten Vertrag bekommen wird irgendwo anders, auch wenn er vielleicht jetzt auf was Langfristiges aus ist im Alter von immerhin auch schon 31 Jahren. Aber auch auf das Bigger Picture bezogen. Lopez ist jetzt 35, aber du kommst wahrscheinlich nicht drum rum, ihn zu re-signen, weil er erstens so wichtig ist für das, was du tust, vor allem defensiv, und ein Großteil des Systems auf seinen Schultern ruht. Und zweitens, wenn du ihn ziehen lässt, du hast halt nicht den Cap-Space, um ihn adäquat zu ersetzen. Die Bucks sind ein Team, die sich in Luxussteuerregionen bewegen. Sie können zum Beispiel Lopez, zum Beispiel auch Middleton, sollte der irgendwie tatsächlich Free Agent werden und sie ihn resignen, dank der Bird Rights kannst du weiter über die Cap gehen. Dann kommst du wiederum das Problem, was wir vor 2-3 Wochen schon mal angesprochen haben, mit der zweiten Luxussteuer-Apron, die kommt. Da hast du dann wiederum Probleme, spätestens in 2-3 Jahren. Also ganz kurz, Lopez wird tatsächlich Unrestricted Free Agent. Der wird einen neuen Vertrag brauchen und der wird den auch bekommen. Also wenn die Bucks ihn nicht resignen sollten, aus welchem Grund auch immer, dann wird der woanders sicherlich nochmal einen 2-3-Jahres-Vertrag bekommen. Der hat gerade die vielleicht beste Saison seiner Karriere gespielt im Alter von 35, ist in irgendeinen Jungbrunnen gefallen. Jrue Holiday ist 32, Middleton ist 31. Gut, Crowder ist 32, aber ich gehe mal fast davon aus, dass der keine große Rolle mehr spielen wird. Selbst jemand wie Pat Connaughton. Pat Connaughton ist 30. Ich hätte den viel jünger irgendwie im Kopf gehabt. Und dann kommst du relativ schnell zu der Frage, wird Giannis, wenn man jetzt dieses Team einfach nochmal zusammenbringt, wenn man die Truppe nochmal zusammentrommelt und es einfach nochmal versucht in der gleichen Konstellation. Du hast erstens kaum noch Picks zur Verfügung, entweder um selbst zu draften oder sie in Trades wegzuschicken. Du hast Capspace-technisch nicht wirklich die Möglichkeiten, dich großartig zu verstärken, weder nächste Saison noch in der etwas weiteren Zukunft. Joe Ingles übrigens, 35, der auch einen neuen Vertrag bräuchte, wenn die Bucks sich dafür entscheiden. Wes Matthews, 36, bräuchte einen neuen Vertrag, wird Free Agent. Das heißt, du musst allein, um den Kern zusammenzuhalten, das wird schon eine Mammutaufgabe, rein Cap-technisch und Teambuilding technisch. Du hast nicht wirklich die Upside für, was man so schön als Internal Improvement bezeichnet. Also angenommen, Marjon Beauchamp macht jetzt nicht einen riesigen Sprung nächstes Jahr und wird zu einem Topspieler. Wo soll das herkommen? Holiday, Middleton, Lopez, ich habe gerade die Jahrgänge von den Kollegen vorgelesen. Ich halte es für ausgeschlossen, dass zum Beispiel Jrue Holiday irgendwie einen riesen Sprung macht oder Middleton. Bei Middleton kann man natürlich hoffen, dass er wieder fit wird, dass er wieder auf sein Level kommt. Aber auch da, das war so eine komische Saison jetzt für ihn persönlich dieses Jahr. Und dann kommt es eben zurück zu Giannis. Du hast diesen alles überstrahlenden Superstar. Und als Franchise und dann gerade noch in Milwaukee, kein großer Markt, keine krasse Free Agency Destination. Du musst alles daran setzen, deinen Superstar happy zu halten und ihn, wenn möglich, zu halten und wenn möglich, für immer. Giannis kann ab September eine Extension unterschreiben. Stand jetzt ist er noch unter Vertrag bis einschließlich 2024/25 und dann hat er eine Spieleroption für die Saison 25/26. Also heute, Stand jetzt, musst du dir keine Sorgen machen, dass er irgendwie geht oder ich schätze auch Giannis nicht als die Art von Spieler ein, die jetzt einen Trade fordert oder sowas. Aber er könnte zwar eine Extension unterschreiben, entweder über 3 Jahre, über diese, also dass er quasi die Spieleroption ersetzt und dann noch 2 Jahre dranhängt, oder dass er in seine Spieleroption reingeht und darauf hinaus noch 2 Jahre. Beide Szenarien würden bedeuten, dass er bis 2027/28 unter Vertrag wäre. Die Krux an der Sache ist, das macht für ihn nicht wirklich Sinn. Weil wenn er seinen Vertrag einfach auslaufen lässt und Richtung Free Agency geht, irgendwann dann 2025, wenn es soweit wäre, kann er unter Umständen deutlich mehr bekommen, verdienen. Viele Spieler würde man denken, okay, die unterschreiben vielleicht die Extension, weil es ist immer das Risiko, dass du dich verletzt, dass du abfällst. Ich denke, Giannis ist nicht die Kategorie. Giannis wird mit einem gebrochenen Bein à la Kevin Durant, wird der trotzdem noch einen Max oder einen Supermax oder whatever bekommen in der Offseason 2025, obwohl er schon 32, 33 ist zu dem Zeitpunkt. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass er keine dieser beiden Extension-Möglichkeiten unterschreiben wird. Und dann bist du in der Lage, dass du als Milwaukee Bucks dastehst und dir denkst, okay, wir haben das alternde Team, wir haben diesen Kern. Wir sind mehr oder weniger gezwungen, den zusammenzuhalten, weil die Alternative wäre, wir lassen die Stars ziehen und können sie aber nicht ersetzen, weil wir keinen Capspace haben. Oder du versuchst einen Sign-and-Trade für Middleton irgendwie einzufädeln, aber was kommt dann da zurück? Du hast im Prinzip nur den einen Weg. Und du hast aber trotzdem einen alternden Kern, ein Team, das dieses Jahr spektakulär underperformed hat. Und du hast einen Giannis Antetokounmpo, der jetzt gerade 28 ist, im besten Alter und der im besten Fall nicht in den nächsten 2-3 Jahren irgendwann um sich schaut und sich denkt, was mache ich eigentlich noch hier? Ich möchte noch 2-3 Championships gewinnen. Wahrscheinlich mache ich das lieber woanders. Und das wollte ich einfach mal kurz loswerden, diesen kleinen Rant. Ich habe jetzt keine Wahnsinnslösungen, aber es scheint mir eine sehr unoptimistische, also quasi pessimistische Lage in Milwaukee zu sein. Und ich sehe aktuell nicht den super Lösungsweg, wie man es verhindert, dass man abbaut in den nächsten Jahren.
Ja, stimme ich dir absolut zu. Wunderbar, wunderbar alles auf den Punkt gebracht. Ich glaube, nach so einem Ausscheiden guckst du halt darauf, okay, woran hat es gelegen und wie können wir dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert. Und es hat an der Giannis-Verletzung gelegen. Du kannst nicht wirklich beeinflussen, ob das nochmal passiert. Auch letztes Jahr, als Middleton sich da verletzt hat, was der Hauptgrund war, dass man ausgeschieden ist, auch das kannst du halt sehr schwer nur beeinflussen. Und dann ist natürlich, wir haben es rausgearbeitet, Coaching das Hauptproblem gewesen. So, und jetzt, nüchtern betrachtet, wäre die Lösung wahrscheinlich Budenholzer zu entlassen.
Ja.
Und sich einen neuen Coach zu suchen, in Richtung Nick Nurse eventuell. Und dann bist du nächstes Jahr deutlich besser, mit einem deutlich besseren. Du hast es angesprochen, an dem Kader lässt sich nicht viel machen. Aber ich glaube, dass dieses Team deutlich, deutlich besser werde, gerade in Richtung Playoffs mit einem Coach wie Nick Nurse. Das ist natürlich die ganze Geschichte mit, wir haben es in der letzten Folge angesprochen, Budenholzer, sein Bruder, was da passiert ist. Das ist natürlich die Frage, kannst du da jetzt einen Coach entlassen wegen seiner Leistung in einer Playoff-Serie, wo so etwas vorgefallen ist? Das macht die ganze Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Aber das wäre der Weg für Milwaukee, wie du besser wirst. Du wirst Giannis nicht traden, Middleton und Holiday. Das wird schwierig. Und ob man dann was bekommt, was einen jetzt besser macht. Dieses Team hat gezeigt, dass es zusammen gewinnen kann und dass das Personal gut genug ist, um den Titel mitzuspielen und Meister zu werden. Aber wenn du natürlich vom gegnerischen Coach da immer und immer wieder quasi vorgeführt wirst, mehr oder weniger, dann ist es natürlich schwer, eine Playoff-Serie zu gewinnen und vor allem mehrere Playoff-Serien in Folge zu gewinnen. Aber das ist alles, hätte ich auch nicht gedacht, hätte ich vor 2-3 Wochen auch nicht gedacht, dass wir jetzt so ein Gespräch führen, weil Milwaukee schon relativ komfortabel rein ist, durch die Regular Season gecruised ist, dann lange, lange Pause gehabt hat und wirklich mit mehr oder weniger perfekten Voraussetzungen kein anderes Team in der NBA, was so ein Überteam ist. Ich denke, die allermeisten haben Milwaukee auch als den Favoriten angesehen. Bei mir war es leicht über Boston, aber Milwaukee als das beste Team der NBA. Die Voraussetzungen waren da. Die Defense, den besten Spieler der Welt, Middleton, der immer mehr in Form kommt. Also das war alles da für Milwaukee. Und es ist einfach Wahnsinn, dass man jetzt 2,5-3 Wochen später in so einer Situation ist. Aber so ist es eben manchmal im Sport, wa?
So ist es manchmal. Wie auch Giannis sagte.
Ja.
Ich habe gesehen, du hast das repostet. Es ist natürlich eine coole Rede irgendwo, die er da gehalten hat. Und das bringt das Ganze auch nochmal in eine Perspektive, die ich für wichtig erachte. Aber irgendwann dachte ich mir auch, ja doch, es war schon ein Failure. Und zwar eins der größten in NBA-History.
Ja, man muss es unterscheiden, glaube ich. Ob es auf die Saison bezogen ist oder generell auf Giannis bezogen und das, was da in Milwaukee gemacht wird und gemacht wurde in den letzten Jahren. Ich kann da beide Seiten so ein bisschen verstehen, aber im Endeffekt war das Ziel der Titel und das Team ist gut genug für den Titel gewesen und in der Hinsicht hat man schon das Ziel nicht erreicht.
Ja.
Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, und da verstehe ich dann auch natürlich die andere Seite. Und Giannis hat selber gesagt, es gibt halt nicht nur Meisterschaft oder halt Versagen in der NBA, selbst bei den guten Teams. Wenn diese Saison jetzt dazu führt, oder dieses, diese Erfahrung und das, was jetzt passiert ist, dazu führt, dass sich etwas ändert in Milwaukee und dass man besser aufgestellt ist für die Zukunft und dass man sich in die Position bringt, nächstes Jahr dann besser zu sein, dann ist es halt, ich glaube, man sollte es auch aus der Hinsicht, glaube ich, betrachten. Also ich verstehe beide Seiten. Kobe hätte was anderes gesagt zu dem Thema, wahrscheinlich.
Ja, das stimmt.
Es halt, gibt halt nicht nur Schwarz und Weiß, glaube ich, oder?
Ja, sich ähnlich. Es war ja auch reflektiert und nicht irgendwie, dass er versucht hat. Und das fand ich besonders spannend und deswegen kam auch ich in meinen ganzen Überlegungen zu dem Schluss, die Lösung muss eigentlich sein oder die einzige personelle Lösung, die irgendwie irgendwo auf der Hand liegt, auch jetzt gerade, ist, den Coach auszutauschen. Und das wurde, glaube ich, untermauert durch die Aussagen, die Giannis getroffen hat. Wir haben nicht genug Adjustments gemacht oder nicht so viele Adjustments gemacht, wie wir es hätten können. Er hat an einer anderen Stelle gesagt, natürlich hätte er gerne Jimmy Butler verteidigt, mehr.
Auch da wieder. Und dass ich dich unterbreche, aber auch das wieder meine Headline. Niemand fordert oder niemand, der einen Plan hat, wie NBA-Defense funktionieren, fordert, dass Giannis 40 Minuten an Jimmy Butler dran ist. Wir verstehen alle, dass Giannis Impact als Roamer und Help Defender und Rim Protector deutlich größer ist als der eines Point of Attack On-Ball Defenders. Aber auch hier wieder Abwechslung, Unberechenbarkeit ist der ganz große Schlüssel. Und dass Jimmy Butler weiß, okay, ich sehe eine Drop-Defense gegen mich und ich sehe diesen einen Defender und komme, was wolle, Holiday wird nicht von mir wegswitchen. Man kann sich darauf einstellen.
Ja.
Und es ist halt, also ich hätte es gut gefunden, wenn man Giannis mal für ein paar Possession und für ein paar Minuten an Butler rangestellt hätte, aus zwei Gründen. Grund Nummer eins, du zeigst Butler mal etwas anderes und es ist eine neue Challenge für ihn. Und Grund Nummer zwei, du entlastest Holiday und dann kann er sich mal für 2-3 Minuten ein bisschen, ich will nicht sagen entspannen, weil er hat ja trotzdem defensiv da noch einen Job. Aber es ist auch für Holiday sicherlich anstrengend, Possession für Possession an Jimmy Butler dran zu sein. Und dann kann man ihn mal kurz, kann er sich ein bisschen runterkommen, kann auch als Teamdefender einen Einfluss nehmen, worin er ja auch ziemlich gut ist. Aber vor allem, dass du einfach mal Jimmy Butler ein bisschen was anderes zeigst und nicht immer das Gleiche.
Ja, absolut. So genau so. Oder einfach generell, es muss ja nicht einfach nur, wir wechseln das Matchup. Es kann ja auch, dann switch doch mal, wenigstens 2-3 Mal. Und dann hast du halt mal Brook Lopez an Jimmy Butler geswitcht. Natürlich ist es kein geiles Matchup. Aber Jimmy Butler ist jetzt auch kein De'Aaron Fox, der an Lopez vorbei ist, bevor der überhaupt weiß, wie ihm geschieht. So, es ist nicht so, also Hot Take, es ist nicht so einfach, über Brook Lopez hinüber irgendwelche Midrange Fadeaways zu treffen, weil der ist ganz schön groß und lang. Oder doppel ihn, oder versuche ihn in irgendwelche Richtungen zu schicken, was die Bucks zwar gemacht haben, aber auch nicht zu dem Ausmaß, wie ich mir das jetzt zum Beispiel gewünscht hätte. Ja, es war einfach, ich verstehe, dass Budenholzer ein Systemcoach, wenn man so will, und ein Coach, der wahnsinnig gut darin ist, eine bestimmte Philosophie zu implementieren und es zu schaffen, dass diese Mannschaft diese Philosophie auch echt stark umsetzt. Aber selbst, und das ist auch das, was ihn, also wir sagen ja jetzt auch das vielleicht nochmal zur Klarstellung, wir sagen hier ja nicht, Mike Budenholzer ist ein schlechter Coach. Wir sagen, er ist offensichtlich für dieses Milwaukee Bucks Team nicht auf einem Level in der Lage, Adjustments zu treffen, und das war damals in Atlanta schon so, dass du diese gewisse Variabilität an beiden Enden des Feldes übrigens, die Offense der Bucks war auch sowas von einfallslos, ja, fassenweise. Ja. Und wenn du dann zum 7. Mal Giannis in den Post schickst und, naja, und er war eben in diesem Title Run, war er in der Lage, zumindest bis zu einem gewissen Grad diese Adjustments zu treffen und von seiner Philosophie ein bisschen wegzugehen. Und das war der Hauptfaktor, warum sie diesen Titel gewinnen konnten. Und ich kann nicht nachvollziehen, warum wir jetzt wieder, wir hätten diese Diskussion jetzt ausschneiden können und genau gleich 2019 schon mal führen können. Ich verstehe nicht, wie es zu dem Punkt kommen konnte, dass er anscheinend wieder zurückgegangen ist in dieser Hinsicht.
Ja, ich habe mir in den letzten Tagen, weil ich ja noch nicht genug mit den aktuellen Playoffs beschäftigt bin, habe ich mir die NBA Finals 2021, wo die Bucks Meister geworden sind, nochmal sehr genau angeschaut, jedes Spiel geschaut, das nochmal genau gescoutet für ein Projekt, was ich jetzt einfach, ich weiß nicht, ob ich spoilern darf oder nicht, deswegen sage ich dazu einfach gar nichts. Nein, ich sage dazu jetzt einfach gar nichts.
Okay.
Das wird bei Gelegenheit sicherlich nochmal thematisiert. Allerdings hat Budenholzer in dieser Serie besser gecoacht als Monty Williams und hat einen klasse Job gemacht als Coach und hat Adjustments gemacht und das war wunderbar und man hat ja auch schon Erfolg gehabt mit ihm in der Vergangenheit. Allerdings ist es halt auch so, und das habe ich in meinem Video, was ich letzte Woche über Budenholzer und sein Coaching gedroppt habe auf YouTube, habe ich es auch angesprochen. Man hat 2015 4 Spiele in Folge gegen Cleveland verloren. Man hat 2016 4 Spiele in Folge wieder gegen Cleveland verloren. Man hat 2019 4 Spiele in Folge gegen die Raptors verloren. Man hat jetzt 3 Spiele in Serie gegen Miami verloren. Wenn ein Team ohne Ende Spiele hintereinander verliert, dann ist es ein Indikator dafür, dass die Adjustments entweder wegbleiben oder nicht gut genug sind. Man verliert immer ein Spiel und die ohne jetzt das zu sehr ausarten zu lassen, aber die Lakers-Serie gegen die Grizzlies ist ein ganz gutes Beispiel jetzt gewesen. Die Lakers haben Spiel 2 verloren und die Lakers haben das potenzielle Closeout-Game das Closeout-Game Spiel 5 verloren, aber das sind einzelne Niederlagen gewesen und die guten Teams, kein Team gewinnt jedes Spiel. So. Und dann verlierst du halt mal ein Spiel, dann macht der Gegner Adjustments, dann hast du vielleicht mal einen schlechten Tag. Ein Spiel zu verlieren oder auch mal 2 in Folge, das passiert. Aber da musst du gucken, okay, woran hat es gelegen, wie kann ich das ändern? Und dann kommst du im nächsten Spiel mit den Änderungen, mit einer neuen Strategie raus, drehst an den nötigen Schrauben und dann, wenn du das bessere Team bist, dann gewinnst du das wieder. Aber du kannst nicht das bessere Team sein. Das waren die Bucks, womöglich damals schon in den Cleveland-Serien, aber gegen die Raptors damals. Und du kannst nicht einfach dann 4-mal hintereinander verlieren. Das zeigt für mich, dass da nicht genug gemacht wurde, um die nächste Niederlage zu verhindern. Aber wo man gesehen hat, was in dem Spiel davor auch schon nicht funktioniert. Deswegen, das ist ein Indikator dafür, dass, ja, das nicht so gut funktioniert. Und gerade Teams, die dann einmal verlieren und dann im nächsten Spiel mit einer Reaktion kommen, das ist meistens ein Indikator dafür, dass man einen sehr, sehr guten Coaching-Staff hat. Dass man dann im nächsten Spiel das dann halt nicht mehr sieht, was die ausschlaggebenden Gründe für die Niederlage im Spiel davor waren. Und das sieht man ja halt bei den Bucks sehr, sehr wenig. Sehr, sehr wenig.
Ganz kurz fürs Protokoll. Die beiden ersten Serien, die du angesprochen hast bei Cleveland, da war Mike Budenholzer noch nicht Coach bei den Bucks.
Bei den Hawks.
Genau. Ach so,
Habe ich das nicht gesagt? Alles klar.
Nein, bei den Hawks. Aber dann meinst du die Hawks. Okay, alles klar.
Ich meine 2015, wo man in den Conference Finals verloren hat. Das war dieses Jahr, wo die Hawks 4 All-Stars hatten, wenn ich mich recht erinnere. Und da war LeBron schon ohne Kevin Love und auch innerhalb dieser Serie auch schon ein paar Spiele ohne Kyrie Irving. Das war eine der besten LeBron-Playoff-Serien überhaupt. 4-0 weggeschossen haben und dann in dem Jahr da drauf, da waren die Hawks halt einfach, da hatten sie keine Chance spielerisch. Das war in der zweiten Runde, das war schon dieses Cleveland-Titel-Team, was schon dermaßen gut war und wo auch Cleveland in Top-Besetzung war, dass das ein 4-0 war. Das war die Serie, wo LeBron And-One hatte und dann so getan hat, als ob er von dem Drink, da hat sich ein war Fan kurz Zeit was zu trinken. Nein, das war beim All-Star-Game, wo er Drake den Drink gebracht hat. Nein, da hat sich ein Fan kurzzeit hat sich irgendwas bringen lassen und hat LeBron die Flasche aus der Hand von der Bedienung da genommen und hat so gemerkt, als ob er trinkt. Da hatte LeBron Spaß, weil Atlanta kein Gegner war, der das wirklich spannend hätte machen können. Aber in dem Jahr davor, das hatte auch eine Menge mit Coaching zu tun, dass die Hawks als erstes Seed damals im Osten gegen Cleveland 4-0 verloren haben. Aber das waren auch schon Budenholzer Head Coach Playoff Serien.
Ja. Stimmt. Genau. Wir sind ja jetzt schon ziemlich tief in der im Thema Coaching Adjustments und so weiter drin und ich habe das Gefühl, wir werden in den nächsten Minuten da auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde sagen, kommen wir zum Hauptsegment und was, ja, sag du doch nochmal kurz, was haben wir denn vor mit unseren verehrten Hörerinnen und Hörern?
Ja, wir haben uns gedacht, weil in diesem Jahr die Playoffs so verrückt sind und wir 4 Serien hatten, wo das Team gewonnen hat, was weniger Spiele gewonnen hat in der regulären Saison, dass wir uns einfach mal ein bisschen drüber unterhalten. Stichwort oder einfach die Frage beantworten, ist die Regular Season egal? Wie wichtig sind Regular Season Standings? Was sind denn Gründe, was können denn generelle Gründe sein und gerade in diesem Jahr Gründe dafür sein, dass so viele Teams jetzt in der zweiten Runde stehen, die in der Regular Season nicht so toll waren. Wie könnte man die Regular Season ein bisschen spannender machen? Was ist so generell der Unterschied? Das ist ein Thema, worüber ich persönlich schon länger mal reden wollte in so einem Podcast-Format, weil ich das auch auf YouTube nicht so gut mache. Doch das wieder, das ist so eine Folge und das will ich jetzt einfach mal kurz, die 2 Minuten haben wir auch. Genau wegen Folgen wie dieser wollte ich halt so ein Podcast-Projekt machen und habe jahrelang das so in meinem Kopf gehabt, diese Idee von einem Podcast-Format, weil das ist was ich auf YouTube nicht so gut macht, weil, wie gesagt, also erstmal ist es nichts, wo jetzt so unfassbar viel Videomaterial für nötig ist oder generell da Videomaterial sehr viel bringen würde, sondern das ist wirklich ein Thema für eine längere Diskussion mit jemandem anders. Und
der dann auch noch so kompetent ist
wie der ich. Der dann auch noch, genau, der kann aber heute nicht und deswegen bist du. Nein, und das sind so, ich habe mir das bei der Vorbereitung schon gedacht, das sind so Folgen wie, wir haben öfter mal Folgen, wo ich mir denke, okay, das ist sehr, sehr geil, das macht extrem Bock, das hätte ich auch so auf YouTube machen können, aber das ist so eine Folge, wo ich mir wirklich denke, okay, das ist ein Thema, was wirklich dafür da ist, um ein Podcast zu sein, um in einer Podcast-Folge behandelt zu werden. Und deswegen, sehr, sehr coole Sache, was wir da auf die Beine gestellt haben. Und deswegen, lass uns reinstarten. Ich habe es schon angesprochen, das ist eine sehr besondere Regular Season. Wir haben es zum ersten Mal, seitdem quasi dieses 16-Team-Playoff-Format, seitdem es gibt, seit 1984, dass wir in der zweiten Runde einen ersten Platz, einen zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten und achten haben. Das hat es noch nie gegeben, dass jede Platzierung vorhanden war in der zweiten Runde.
Wie geil. Das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Echt krass. Nicht? Okay.
Und das wir hast haben du irgendwo aufgeschnappt wahrscheinlich.
Das habe ich irgendwo Broadcast aufgeschnappt, oder? Ja. Das habe ich irgendwo. Das
hab ja, aber jetzt, wo man es ja? weiß, klar, wir haben gegeben. Die Nuggets sind 1, Celtics 2, Sixers 3, Suns 4, Knicks 5, Warriors 6, Lakers 7 und Heat 8. Wobei man natürlich bei den Heat dazu sagen muss, eigentlich waren sie ja 7, also sie sind ja irgendwo durchs Play-In sind sie zu 8 geworden, aber trotzdem, ach wie cool.
Ja, aber ich bin gerade ziemlich beeindruckt, dass du das so aus dem Kalten zuordnen konntest. Das hätte ich zum Beispiel nicht hinbekommen.
Ich hab eine Tabelle vor mir, wo ich mir die Seeds aufgeschrieben habe.
Die Ehrlichkeit.
Sorry. Genau.
Ja, und das bringt uns auch zu unserer Ausarbeitung, was wir da jeder für Hausaufgaben hatten. Es ist die niedrigste Win-Percentage, seitdem es seit 1984 dieses 16-Team-Player-Format gibt, die Teams quasi haben, die jetzt in der zweiten Runde stehen. Also wir haben uns quasi angeschaut, wie hoch ist denn die Siegquote gewesen bei den 8 Teams, die jetzt noch dabei sind, auf ihre Regular-Season-Wins bezogen. Die steht bei glatt 59%, genauer gesagt 58,99%. Wir waren aber so frei und haben das aufgerundet.
Wir und Mathematiker.
Da war das.
Im Schnitt, da das, ganz kurz, also im Schnitt, die 8 Teams, die jetzt gerade in der zweiten Runde stehen, haben im Schnitt in dieser Regular-Season 59% ihrer Spiele gewonnen. Genau, und wir haben uns die letzten 10 Jahre zumindest. Wir sind nicht bis 1984 zurückgegangen, aber wir haben uns die letzten 10 Jahre da ein bisschen genauer angeschaut und haben geguckt, wie das denn da war in der jüngeren NBA-Geschichte.
Genau, wir hatten erst, oder ich hatte zumindest erst in meiner Ausarbeitung die Anzahl der Siege angeschaut, habe mich dann aber leicht gewundert, warum sich das denn gar nicht so sehr unterscheidet bei dieser Saison von einigen der Jahren, für die ich zuständig war, und habe dann gemerkt, dass es ja in der Saison 2021 und 2020, in den beiden Saisons, die stark von der Pandemie betroffen waren, waren es jeweils 72 Spiele. Von daher haben wir hier, weil es halt nicht in jedem Jahr gleich viele Spiele waren, die Teams absolviert haben in der regulären Saison, uns für den prozentualen Wert entschieden. Wie wollen wir es machen? Möchtest du anfangen? Du hast die Jahre 2012 bis 2017 genommen, ich 2018 bis 2022. Wie wollen wir anfangen?
Wollen wir, dann kannst du ein bisschen Luft holen nach deinem Intro jetzt gerade. Wollen wir vielleicht bei mir anfangen und dann immer aktueller werden?
Genau.
Ich muss jetzt aber tatsächlich, ich mache das jetzt kurz live. Wahrscheinlich habe ich mich einfach vertippt. Aber das kann nicht sein. Die 2012er, 13er Indiana Pacers haben in meiner Tabelle, die ich mir erstellt habe, einen Rekord von 49-32. Das wären ja nur 81 Spiele. Das kann ich mir jetzt kaum vorstellen. Wahrscheinlich habe ich mich einfach vertippt, deswegen gucke ich da gerade nochmal. Nee, tatsächlich, 49-32. Warum haben denn die Pacers 2013 ein Spiel weniger als die anderen?
Jetzt bin ich gespannt.
Das muss ich jetzt kurz wissen. So, das google ich jetzt kurz. Das lassen wir nicht live drin, sondern wir schneiden das dann kurz. Aber das interessiert mich dann jetzt doch.
Also, ich hab's gefunden. Das Spiel gegen die Celtics damals wurde gecancelt wegen dem Boston Marathon Bombing. Und das war nicht wichtig für Standing. Deswegen.
Deswegen wurde das nicht wiederholt. Ja. Ach krass, okay. Wieder was gelernt. Aber gut, das spricht für mich und meine mathematischen, meine Fähigkeit, mathematische Dinge zu sehen und zu erkennen, dass mir das bei der Recherche und beim Tippen nicht aufgefallen ist, dass es nicht 82 ergibt. Hm. Aber gut, dann haben wir das Rätsel gelöst. Gut, dann haben wir das Pacers-Mysterium geklärt. Ich bin folgendermaßen vorgegangen. Ich bin, wie gesagt, startend mit der Saison 2012-13. Ich habe mir die Teams aus der zweiten Runde angeschaut, habe mir eine Tabelle gemacht, die Win-Percentage natürlich rausgeschrieben, um dann den Durchschnitt berechnen zu können. Das können wir vielleicht ganz kurz vorweg. Die durchschnittliche Win-Percentage aus diesen 5 Jahren bis einschließlich 2016-17 beträgt 66,9%. Und das können wir bei deinem Teil vielleicht kurz spoilern. Das kam bei dir, bei deinen 5 Jahren, ziemlich aufs Gleiche raus. Bei dir waren es 66,4 oder so.
Wenn du sagst, ich habe es nicht gerechnet.
Du hast es mir. Achso, stimmt, ich habe es gerechnet. Genau, 66,5 war der Schnitt deiner 5 Jahre. Und auch wenn man das Jahr zu Jahr, da kannst du dann gleich zu deinen Jahren, aber auch da schon mal der Spoiler, das schenkt sich nicht viel. In der Saison, also 2013 waren das 66,4, dann 65,6, dann 67,5, dann 68,3 und dann 66,8. Also von Jahr zu Jahr schenkt sich das auch nicht großartig was.
Zwei Drittel.
Und auch das nochmal. Genau, und auch das nochmal, was sagtest du gerade, 59% ist die Win-Percentage dieses Jahr. Das ist schon ganz schön krass im Vergleich zu den letzten 10 Jahren.
Möchtest du wissen, wie hoch der zweitniedrigste Wert war und wann das war? Beziehungsweise möchtest du schätzen, wenn du es nicht weißt?
Nö.
Okay, ich gebe dir einen Tipp. Wir haben in unserer letzten Folge hattest du über die größten Erstrunden-Upsets geredet, über 5 Erstrunden-Upsets. Das war dabei. Und einer dieser Upsets ist auch einer der Hauptgründe, warum dieser Wert so niedrig ist. Weil das Team, was da rausgeflogen ist, sehr, sehr viele Siege geholt hat und das Team, was weitergekommen ist, sehr, sehr wenig. Ich kann es dir auch einfach sagen, wenn du willst.
Keine Ahnung, ich rate einfach 94.
Nein, es waren 2007. Lag dieser Wert bei 61,7%. Also auch deutlich, deutlich, deutlich höher, immer noch als der aus der aktuellen Saison. Und die Gründe waren einfach, dass Dallas da in der ersten Runde ausgeschieden sind. Dieses 67-Siege-Dallas-Team nach Dirk Nowitzkis MVP-Saison. Und dass halt der Osten so dermaßen schlecht war in diesem Jahr. Und halt aber auch 4 dieser Teams ich irgendwie stellen musste. 4 Zweitrunden-Teams waren halt leider aus dem Osten und die haben halt alle nicht wirklich viel gewonnen in diesem Jahr. Mhm. Und das ist der Grund für diese 61,7%. Immer noch deutlich mehr als in diesem Jahr, aber halt auch deutlich, deutlich weniger als die 2 Drittel, die wir in den anderen 10 Jahren, die wir jetzt rausgearbeitet haben, ermittelt haben.
Genau. Ich steige einfach mal ein mit meinen Teams und meinen Jahren. Ich habe mir dann jeweils, wenn es denn so war, dass ein maximal Fifth Seed, also ein vermeintlicher Underdog aus der ersten Runde in der zweiten Runde war, habe ich mich kurz auf Spurensuche begeben, womit das zu tun haben konnte. Und da geht's los, 2013 mit den Chicago Bulls. Die waren 5. und hatten in der ersten Runde gegen die Brooklyn Nets natürlich, gegen die Brooklyn Nets gewonnen gehabt in 7 Spielen. Die Nets hatten 4 Siege mehr geholt gehabt in der Regular Season, also schon ein kleines Polster. Witzigerweise beschäftige ich mich gerade mit generell den Brooklyn Nets und insbesondere auch mit den Nets aus dieser Zeit, weil das war das Jahr, bevor dann der Pierce Garnett Blockbuster, das Fiasko, stattgefunden hat. Sie haben die Nets in 7 geschlagen, 4-3. Das war dann das Nets-Team mit damals Brook Lopez schon und Joe Johnson war gekommen vor der Saison aus Atlanta und Deron Williams war, ich glaube, 2 Jahre vorher gekommen aus Utah. Die hatten in der Vorsaison noch 22 Siege geholt und waren dann halt plötzlich gut mit 49 Siegen. War dann aber trotzdem, es war das erste Jahr von Jason Kidd als Head Coach in Brooklyn. Es war überhaupt das erste Jahr nach dem Umzug nach Brooklyn. Der war 2012. Ja, es war kein schlechtes Team, aber es war dann ein Team, das in der Regular Season wahrscheinlich doch irgendwie overperformed hatte, dass diese Euphorie der neuen Halle und des neuen Teams und dass sie dann plötzlich eben einfach interessant waren nach Jahren der Irrelevanz. Und die Bulls waren dann zwar ohne Derrick Rose in dieser Playoff-Serie, aber waren wahrscheinlich, obwohl sie der Fifth Seed waren, waren sie wahrscheinlich irgendwo dann doch der Favorit. Also es war jetzt kein krasser Upset, zumal es ja eben auch eine 7-Spiele-Serie war. Es waren enge Spiele und so weiter. Im selben Jahr die Memphis Grizzlies als Fünfter haben sie die Clippers geschlagen, die damals Vierter waren in 6 Spielen. Die hatten allerdings einen identischen Rekord. Die hatten beide 56 Spiele gewonnen in dem Jahr. Das muss man sich auch mal reinziehen. 56 Siege und die Grizzlies waren Fünfter. Deswegen würde ich das auch nicht als Upset bezeichnen. Und in dem Jahr haben wir dann noch unsere Freunde aus Golden State, damals noch Oakland. Die Golden State Warriors 2012-13 als Sixth Seed haben sie die Denver Nuggets geschlagen, die immerhin 10 Siege mehr geholt hatten und dementsprechend der dritte Seed waren mit 57 Siegen. Auch da zum einen natürlich so ein bisschen die Geburtsstunde der Warriors-Dynastie, könnte man fast schon sagen, auch wenn sie dann im Jahr drauf in den Playoffs nicht mehr gut waren. Aber ein damals 24-jähriger Steph Curry hat 23 Punkte und 8 Assists aufgelegt in diesen Playoffs, hat die Spiele 2 und 4 dieser Serie gegen die Nuggets mit jeweils über 30 Punkten mehr oder weniger entschieden. Klay Thompson war damals 22, Harrison Barnes 20, Draymond 22. Das war einfach diese Warriors-Dynastie, dieser Kern ist so langsam in die Jahre gekommen, im Sinne von, dass die dann einfach gut geworden sind. Sie hatten damals noch Jared Jack von der Bank mit 17 Punkten und dann in der nächsten Runde, also in der zweiten Runde, dann eben gegen die Spurs gespielt. Der absolute Juggernaut. Ich gucke gerade mal, die Spurs hatten in dem Jahr, na gut, 58 Spiele gewonnen. Das ist ja für Spurs-Verhältnisse fast schon schwach gewesen damals. Und haben sogar die Spurs über 6 Spiele gezogen bekommen. Also das war einfach ein Warriors-Team. Die waren damals schon gut. Die haben irgendwie einen geilen Sturm erwischt gehabt. Und aber auch großer Faktor, bei den Nuggets hat Danilo Gallinari gefehlt, der in der Regular Season noch der zweitbeste Scorer war, der sich aber im April einen Kreuzbandriss geholt hat und auch danach irgendwie nie wieder so richtig der gleiche war. Springen wir in die nächste Saison, 13-14. Da haben die Wizards als Fifth Seed in der ersten Runde die Bulls geschlagen, deutlich mit 4-1. Das war ein Bulls-Team mit Jimmy Butler, Taj Gibson, Joakim Noah, also schon irgendwie eine schlagkräftige Truppe, aber Derrick Rose hat gefehlt, der hat auch in der Regular Season nur 10 Spiele gemacht gehabt. Was aber, und das ist einer der Punkte, auf den wir nachher mit zu sprechen kommen, in der Regular Season einfach ein bisschen weniger ins Gewicht gefallen ist, als dann in dieser Playoff-Serie, weil dann einfach der beste Spieler gefehlt hat und im Endeffekt die Bulls dann auch schon deutlich unterlegen waren. Zweites Team aus dem Jahr, wieder die Brooklyn Nets, gerade angesprochen, dann schon mit Garnett, mit Pierce, 7 Spiele gegen die Raptors. Auch das lässt sich relativ einfach erklären. Es war erstens eine total enge Serie und zweitens haben DeRozan und Lowry ja nicht auf dem Level performt, wie man das dann gewollt hätte. Und auf der anderen Seite Erfahrung. Es lief einfach ganz gut zusammen, aber auch das, enge Serie, würde ich jetzt nicht als krassen Upset bezeichnen. Und haben wir noch einen in der Saison? Die Blazers. Erste Runde die Rockets geschlagen, aber auch da schnell erzählt. Erstens hatte LaMarcus Aldridge 2 Monster Games. Zweitens hatten die beiden Teams einen identischen Rekord, obwohl das war eine 4-5er-Serie. Und drittens brauchte es diesen legendären Damian Lillard Buzzerbeater in Spiel 6, um die Serie dann zu entscheiden. Also auch das wäre zu viel, das als krassen Upset zu bezeichnen. 2014-15, die Wizards wieder. Nee, waren sie wieder? Gerade eben schon mal? Nee, doch, 13-14. Die Wizards, die Raptors gesweept, das war einfach eine desolate Raptors-Serie in diesem 4er-5er-Matchup. Die Wizards waren 5 in dem Jahr. Lowry und DeRozan, schwarze Serie erwischt. Und das gab dann auch in den nächsten Jahren einen ziemlich großen Umbruch. Also bis es dann 2019, beziehungsweise bis die Raptors dann richtig gut geworden sind, blieben nicht allzu viele Spieler von diesem Kader damals übrig. Im selben Jahr haben die Grizzlies gegen die Blazers gewonnen. Und das hatte ich so nicht auf dem Schirm. Die Blazers waren der 4. Seed, die Grizzlies der 5. Aber die Grizzlies hatten 4 Siege mehr, weil es damals noch die Regel gab, dass du, wenn du deine Division gewonnen hast, hattest du einen Top-4-Seed garantiert, was rückblickend sowas von dämlich mir erscheint. Und das hat dann die NBA, also genau dieser Fall, dass die Blazers als eigentlich deutlich schlechteres Team als diese Grizzlies mit Homecourt in die Serie gegangen sind, das hat die NBA dann dazu verführt, im nächsten Jahr, 2016, diese Regel zu ändern. Also die Regel wurde gekippt. Heutzutage spielt der Division Record nur noch in irgendwelchen Tiebreaker-Situationen eine Rolle. Aber damals war das eben noch so und so kam dieser in An- und Abführung Upset zustande. 2015-16 hatten wir nur einen Fall. Das waren dann wieder die Blazers. Diesmal als richtiger Fifth Seed. haben in der ersten Runde gegen den Platz 4, das waren die Clippers, die immerhin 9 Siege mehr hatten, gewonnen. Auch da relativ schnell, Chris Paul und Blake Griffin haben sich beide in Spiel 4 verletzt und kamen dann nicht wieder zurück. Die waren dann beide out für den Rest der Serie und für den Rest in dem Fall dann auch der Playoffs. Ja, das ist halt Verletzung, aber es waren eben die zwei besten Spieler der Clippers, weswegen sich das auch vielleicht ganz gut erklären lässt. Und dann noch die Saison 2016-17, da haben wir auch einen Fall gehabt. Das waren die Utah Jazz, die als Fifth Seed die Clippers wieder geschlagen haben in 7. Allerdings die beiden Teams in dem Jahr jeweils 51 Spiele gewonnen, identischer Record. Dann hat sich Blake Griffin noch in Spiel 3 am großen Zeh verletzt und war dann wieder raus für den Rest der Serie. Trotzdem war es eine 7-Spiele-Serie. Es brauchte einen enorm starken Gordon Hayward damals. Also auch das auf dem Papier vielleicht ein kleiner Upset, aber in Reality nicht so richtig. Das waren meine 5 Jahre. Das war meine Spurensuche in die Vergangenheit. Und du hast schon angekündigt, in deinen 5 gab es dann, glaube ich, sogar noch mal deutlich weniger Upsets als jetzt in den Jahren davor.
Viel, viel weniger. Also generell kam es sehr selten vor, dass ein Team mit einer schlechteren Bilanz siegreich war in Runde 1 gegenüber einem Team mit einer besseren Bilanz. Aber selbst von denen würde ich jetzt sehr, sehr wenige als Upsets bezeichnen. Insgesamt waren es, ich schaue mal schnell, 1, 2, 3, 4. In diesen 5 Jahren ist es nur 4-mal vorgekommen, in den Jahren 2019 und 2022 überhaupt nicht. Aber starten wir doch mal mit 2018. Da war der eine dabei, den ich halt wirklich als echten Upset bezeichnen würde. Und zwar, dass die Blazers als Platz 3 im Westen gegen die Pelicans verlieren. Damals noch relativ deutlich, was sich auch nicht wirklich jetzt irgendwie auf Verletzungen in irgendeiner Art und Weise schieben lässt. Das war einfach Jrue Holiday, der überragende Defense gegen Damian Lillard gespielt hat. Playoff Rondo, Anthony Davis hatte eine absolute Monster-Serie und dieses Blazers-Team war einfach nicht so aufgestellt, dass es in den Playoffs Erfolg haben kann. Das war defensiv schwach, auch gerade was den Backcourt angeht mit Lillard und McCollum damals noch. Und da nicht wirklich eine Chance gehabt gegen ein New Orleans-Team, was einfach für die Playoffs und vor allem für so eine Playoffs sehr deutlich besser aufgestellt war, gerade am defensiven Ende. In dem gleichen Jahr haben die Thunder als Platz 4 gegen Utah verloren. Das war diese legendäre Zeit, in der Carmelo Anthony, Paul George und Westbrook zusammen in OKC gespielt haben, was aber sowas von gefloppt ist und die Thunder da extrem gechoked gegen ein Utah-Team. Würde ich jetzt aber auch nicht unbedingt als Upset bezeichnen. Also gerade wenn ein 4. Platz gegen den 5. spielt, das ist selten wirklich deutlich, wie es jetzt in dieser Serie, also wie es jetzt in diesem Jahr zum Beispiel war, mit der Cleveland gegen New York Serie. Aber diese Teams haben oft ähnliche Records, sind oft ähnlich gut. Und auch dass Utah dagegen die Thunder gewonnen hat, würde ich jetzt nicht als wahnsinnigen Upset bezeichnen, weil dieses Thunder-Team von Anfang an den Erwartungen hinterherlief und von Anfang an nicht so gut war, wie man das vielleicht gehofft hat von den Namen her, dass wenn Carmelo Anthony, Paul George und Westbrook sich da zusammentun. Im Jahr drauf gab es gar nichts, wie gesagt, da haben alle Teams mit einer besseren Bilanz gewonnen in Runde 1. Im Jahr 2020, also in der Bubble-Saison, haben die Celtics als Platz, haben die Celtics als Platz 5 gegen die Pacers gewonnen. Da hatten die Pacers aber einen Sieg mehr in der regulären Saison und Boston ist halt trotzdem das bessere Team gewesen. Das hat einfach in der Regular Season hatten die Celtics eine Menge Verletzungspech und waren, da hat die Bilanz in der Regular Season nicht unbedingt widergespiegelt, wie gut diese beiden Teams sind und von daher würde ich das jetzt auch nicht als Upset bezeichnen. Im Jahr drauf hatten die Hawks und die Knicks die gleiche Bilanz in der regulären Saison und Atlanta hat am Ende das Ding in 5 Spielen gewonnen. Du wirst dich sicherlich als Hawks-Fan da noch gerne zurück dran erinnern. Aber auch dass es so deutlich war, kam vielleicht ein bisschen überraschend, aber dieses Hawks-Team damals einfach auch für die Playoffs deutlich besser aufgestellt gewesen, gerade defensiv. Und das Knicks-Team hat eine klasse Regular Season gespielt, aber ist dann in den Playoffs relativ schnell an ihre Grenzen gestoßen. Im Jahr drauf, wie auch im Jahr 2019, haben immer die besser platzierten Teams auch ihre Erstrunden-Matchups für sich entschieden. Also in den letzten 5 Jahren gab es da relativ wenig zu holen für die Teams mit einer schlechteren Bilanz, was uns zu diesem Jahr bringt, wo, wie angesprochen, viermal. Viermal in den 5 Jahren davor und dann 4-mal in dieser Saison alleine.
Das ist echt krass.
Das ist echt wild. Was uns vielleicht zu ein paar der generellen Gründe bringt, vielleicht auch ein paar Gründe, die jetzt genau in diesem Jahr auch sichtbar waren, weil sich das schon erklären lässt, in meinen Augen, warum es in diesem Jahr so viele Teams gibt, die gegen besser gesetzte Teams gewinnen, würde ich jetzt einfach mal dich direkt fragen, was denn in deinen Augen oder was du so denkst, vielleicht ein Grund dafür sein kann, dass es in diesem Jahr speziell so war oder so generell für diesen Trend, was es da so für Erklärungen gibt.
Ja, das liegt zum einen, vielleicht wollen wir, bevor wir zu den Analysen quasi von diesem Jahr, woran es liegen könnte und so weiter, ich glaube, da ist dann zum Beispiel auch Stichwort Load Management und solche Geschichten, also dass die Regular Season einfach generell an Bedeutung verliert immer mehr. Ich glaube, das kann man tatsächlich so sagen.
Ja.
Aber es gibt natürlich auch, und da sprechen wir ständig drüber, das kann man so extrem formulieren wie Playoff-Basketball ist eine andere Sportart und so weiter,
ja.
was auch in gewisser Weise, das ist natürlich überspitzt formuliert, aber es hat in gewisser Weise einen wahren Kern, dass wir vielleicht generell so über ein paar Unterschiede zwischen Regular Season Basketball und Playoff Basketball. Und ich glaube, wenn wir das ein bisschen durchgehen, könnte ich mir vorstellen, dass wir diese konkreten Fälle und in die Tiefe gehend, dass wir da so ziemlich alles abdecken können. Ich habe mir so ein paar Punkte aufgeschrieben und ich würde sagen, da springen wir einfach ein bisschen durch und gehen da, diskutieren da. Das ist natürlich zum Teil, das als Disclaimer, zum Teil Captain Obvious. Also, dass jetzt zum Beispiel, das ist vielleicht der grundlegendste Unterschied, der simpelste, aber dann doch irgendwo der den meisten Unterschied macht. Es sind halt in den Playoffs nur noch 8 Teams. Und das sind vielleicht nicht unbedingt die 8 besten Teams, aber es sind zumindest oft die 8 besten Teams und unter Umständen, es sind halt einfach 8 gute Teams. In den Playoffs sind nur noch die Teams, die es in die Playoffs geschafft haben. Was dazu führt, dass es einfach keine Dienstagabend gegen die Rockets-Spiele mehr gibt, sondern das ist Basketball auf einem enorm hohen Niveau, weil das Level of Competition, wie man so schön sagt, einfach höher ist. So, und deswegen, das ist vielleicht der erste Punkt, wo man anfangen und ansetzen muss. Ja, die Heat, das ist ein großer Upset, aber die Heat sind kein schlechtes Team. Die Lakers sind ein sehr gutes Team, vor allem seit der Trade-Deadline. Das wäre so der erste Punkt, den ich einfach mal reinwerfen würde. Der ist aber vielleicht so offensichtlich und so simpel, da können wir jetzt auch nicht großartig drüber diskutieren, glaube ich. Aber das ist, finde ich, wichtig, sich nochmal vor Augen zu führen, dass wir hier über ein Wettbewerbslevel sprechen, das einfach wahnsinnig hoch ist und ausgeglichener, als das in der Regular Season der Fall ist.
Ja.
Und das ist dann vielleicht der nächste Punkt, da können wir jetzt nochmal kurz drüber sprechen. Haben wir ja, wie gesagt, in unserer Headline gerade schon vieles angerissen. Die Möglichkeit, sich auf den Gegner einzustellen, sowohl vor der Serie, den generellen Matchplan, als auch dann, du bezeichnest es immer als Schachduell der Coaches, In-Game-Adjustments, In-Series-Adjustments, dieses taktische Hin und Her und dieses ich nutze meine Stärken bestmöglich aus und ich entblöße deine Schwächen bestmöglich, ist einfach exorbitant höher, als das in der Regular Season der Fall ist.
Genau, also auch da lässt sich jetzt für mich nicht wirklich irgendwie was hinzufügen. Ich habe es schon öfter mal gesagt, also es ist natürlich etwas ganz anderes, ob du mehrere Male gegen einen Gegner spielst und dich deutlich mehr vorbereiten kannst, auch deutlich mehr Pause hast zwischen den einzelnen Spielen, auch als es in der Regular Season ist. Es gibt keine Back-to-Backs, es gibt keine 3 Spiele in 4 Nächten. Und in der regulären Saison begrenzt sich dein Scouting und dein Game-Planning wirklich aufs Oberflächlichste und du stellst dich deutlich weniger auf einen Gegner ein und schaust dir deutlich weniger an, was dein Gegner macht und überlegst dir auch deutlich weniger, wie du deinen Gegner irgendwie schlägst. Das ist alles sehr, sehr, sehr oberflächlich und vor allem auch nicht unbedingt spezifisch von Gegner zu Gegner. Du hast in der regulären Saison sicherlich, wenn du dann mal auf einen Steph Curry triffst, dann verteidigst du ihn anders als, was weiß ich, einen Russell Westbrook. aber es ist sehr, sehr viel mehr standardmäßiges Zeug, was du in der regulären Saison machst, als das, was du dann am Ende in den Playoffs auspackst. Und von daher kommt es einfach in den Playoffs auf andere Skills an und Sachen, die dich in der regulären Saison erfolgreich machen und in der regulären Saison gut funktionieren, die funktionieren in den Playoffs vielleicht nicht mehr. Beispiel vielleicht Budenholzer und die Bucks, dein Drop-Defense-System als standardmäßige Taktik, die du mehr oder weniger in jedem Spiel spielst, die funktioniert in der regulären Saison, weil sie, und das ist vielleicht ein ganz gutes Parallel zu deinem Punkt, weil sie gegen sehr viele schlechte Offensiven, auf die du in den Playoffs einfach dann wahrscheinlich nicht mehr triffst, gut funktioniert und weil sie sehr, sehr viel abdeckt. Und wenn du dann halt gegen deinen Steph Curry und Damian Lillard spielst, dann klappt sie in diesen zwei Spielen vielleicht nicht, aber das sind dann zwei Spiele von sehr, sehr vielen, wo es vielleicht nicht funktioniert. In den anderen funktioniert es standardmäßig. Und in der regulären und in den Playoffs spielst du dann halt irgendwann gegen Teams, gegen die so eine Standardtaktik halt nicht mehr funktioniert. Und da musst du sehr, sehr spezifischer dir überlegen, wie du ja solche besonderen Teams und besonderen Gegner und besonders guten Gegner irgendwie aus dem Spiel nimmst. Von daher ist das halt, wie du es halt angesprochen hast, eine andere Sportart. Es sind sehr, sehr viele andere Aspekte, die da wichtig sind. Und die Stars spielen mehr. Du triffst auf bessere Spieler.
Wichtiger Punkt.
Ja, was vielleicht auch ein bisschen mit in deinem Punkt schon inbegriffen war, dass einfach das Level, gegen das du spielst, deutlich, deutlich höher ist, weil die besten Spieler deutlich mehr spielen als in der regulären Saison. Was, und du hast es auch schon angesprochen zum Thema Load Management, Teams interessieren sich in der regulären Saison, glaube ich, zunehmend weniger für die Anzahl der Siege im Vergleich zu dazu, dass ihre Spieler topfit, einigermaßen ausgeruht und vor allem gesund in die Playoffs gehen. Und Teams sind mehr und mehr bereit dafür, Siege zu opfern, um ihre Spieler zu schonen und ihre Spieler ausgeruht zu behalten, als das in der Vergangenheit der Fall war. Und das ist, denke ich, ein Trend, der sich in den letzten Jahren deutlich erkennen lässt. Auch in diesem Jahr war Load Management auf einem All-Time-High. Es wurde nie so viel Load gemanagt wie in dieser aktuellen bzw. abgelaufenen Regular Season. Und das nimmt natürlich auch großen Einfluss auf die Regular Season Standings.
Genau. Und aus zweierlei Hinsicht spielen die Stars mehr. Zum einen, weil sie einfach mehr Minuten sehen in den Playoffs. Die Rotationen werden kürzer. Der Einfluss von Rollenspielern wird geringer. Der Einfluss von Starspielern wird größer. Stichwort Jimmy Butler. Also das hilft dann halt einfach sehr, wenn du einen Jimmy Butler im Team hast. Dann ist es egal, ob du ein 8th Seed oder ein 4th Seed bist. Jimmy Butler ist natürlich ein besonderes Beispiel, weil er in den Playoffs Jahr für Jahr zu der Wiedergeburt von Michael Jordan wird. Aber generell ist das wahr, wenn du Starspieler hast, wenn deine Qualität in der Spitze, diese ersten 2, 3, 4 oder selbst nur dieser eine Superstar, das hilft dir in den Playoffs tendenziell mehr als in der Regular Season. Zweitens, was du angesprochen hast, Stichwort Load Management. Es ist, wenn ein Spieler ein kleines Wehwehchen hat und das haben, wenn man Coaches und Spieler und so weiter hört, haben das im Prinzip alle zu dem Zeitpunkt der Saison. Aber auch wenn du jetzt zum Beispiel Butler ist ja umgeknickt im letzten Spiel und das sah auch echt übel aus. Der ist halt auf dem Feld geblieben. In der Regular Season wäre er zu 100% ausgewechselt worden. In der Regular Season würde er jetzt wahrscheinlich Spiele verpassen. Das wird er, wir wissen es Stand jetzt nicht, aber das wird er hoffentlich nicht. Ich kann mir gut vorstellen, auch wenn jetzt der Knöchel vielleicht das Band ein bisschen angezerrt ist oder so, dass er halt einfach trotzdem spielen wird, weil du versuchst, alles zu tun. Du spielst tendenziell eher angeschlagen, als du es in der Regular Season tust. Und deswegen gehe ich da voll mit, was wir vorher schon mal angerissen haben, was du gerade gesagt hast.
Und du strengst dich auch einfach mehr an. Beispiel Anthony Davis, der in der regulären Saison gut verteidigt hat und jetzt halt All-Time-Great verteidigt hat, weil er halt einfach das von sich aus einfach mehr gibt. Ich weiß nicht, ob Spieler das zugeben oder inwiefern sich das irgendwie, das lässt sich jetzt nicht zahlenmäßig irgendwie belegen, aber man merkt es, finde ich, deutlich, dass Spieler in den Playoffs einfach auch mehr geben und mehr Einsatz zeigen. Das ist ja immer das Besondere bei Westbrook gewesen. Niemand spielt härter an einem Dienstagabend bei den Rockets Mitte Februar als Westbrook, dass er quasi in der regulären Saison, egal wann, immer alles gibt, weil seine große Qualität, das machen halt viele, viele gerade Starspieler nicht in der regulären Saison. Und dann kommen die Playoffs.
Manche
und dann
setzen sich sogar ans Mikro und sagen, dass die Regular Season langweilig ist. Soll auch schon vorgekommen sein.
In ihrem zweiten NBA, ja.
In ihrem zweiten, nach einem Playoff-Run.
Ja, sympathisch. Sympathisch. Ja,
toller Kerl. Es geht um Trae Young übrigens, ja. Falls das jemand nicht im Kopf haben sollte.
Aber auch das ist, glaube ich, deutlich zu erkennen, dass Spieler, gerade Starspieler, einfach mehr geben und weniger chillen. LeBron, absolut. Gutes Beispiel auch.
Zum Beispiel. Auch das generell einfach, natürlich, das ist dann, es wird dann schnell schwammig, wenn man versucht, das zu analysieren, aber es stimmt ja einfach und wir wissen es auch alle. Der Druck wird höher, die Intensität wird höher. Das hat dann auch viel mit, das ist ein Punkt, den ich mir noch rausgearbeitet habe mit einer statistisch nicht ganz belastbaren Studie, die ich da gemacht habe, aber es wird schwieriger zu scoren, nicht nur, weil die defensiven Gameplans tendenziell besser werden, was wir angesprochen haben, du hast mehr Zeit, dich darauf vorzubereiten und so weiter, sondern eben auch, weil die defensive Intensität, das Intensitätslevel wird einfach hochgefahren, generell. Und ich habe mir da mal ganz grobe Stichprobe die Finalisten der letzten 5 Jahre angeschaut und habe mir das Offensivrating verglichen aus Regular Season und aus Playoffs. Ich habe das zuerst, wollte ich das als Ligaschnitt machen, bin dann aber zum Schluss gekommen, dass es nicht wirklich Sinn macht, weil du eben, da hast du dann halt die Rockets und Spurs mit drin, aus dem Regular Season Schnitt. Also du müsstest einen Schnitt der Playoff-Teams und das war mir dann ein bisschen zu heikel. Aber es hat sich tatsächlich, mein Verdacht hat sich bestätigt, tendenziell geht das Offensivrating selbst der besten Teams in den Playoffs runter. Da gibt es Outlier, zum Beispiel die Bubble Season, wo sowohl die Lakers als auch die Heat, die Lakers sogar deutlich, dass ihr Offensivrating plötzlich besser geworden ist in den Playoffs. Auch das kann dann Gründe haben, dass die Starspieler in der Regular Season ausgefallen sind und so weiter. Aber tendenziell ist es so, dass dein Offensivrating in den Playoffs runtergeht. Deine Scoring-Effizienz geht runter. Es wird schwieriger zu scoren. Du bist abhängiger von deinen Superstars. Deswegen sagen wir auch immer Onball Creation, Isolation. Das ist der wichtigste Skill, wenn es Richtung Playoff geht. Am besten bist du dann noch ein großer Wing. Das ist auch ein Faktor. Und ich habe einen Artikel von The Ringer gefunden, den ich ganz cool fand. Der ist zwar aus dem Jahr 2017, aber können wir trotzdem mal verlinken. Da ist die Rede von einem finnischen Coach/Analyst, der da irgendwie mal eine Studie aufgesetzt hat. Und der festgestellt hat, und das ist auch das, in unserer allerersten Contender-Folge haben wir rausgearbeitet, dass die elitäre Defense vielleicht der wichtigste Punkt ist. Teams mit einem hohen Defensivrating in der Regular Season übertreffen die Erwartungen eher und Teams mit einem hohen, habe ich gerade Defensivrating gesagt? Ja, ne? Und Teams mit einem hohen Offensivrating bleiben eher hinter den Erwartungen zurück.
Okay.
Generell in den Playoffs, nicht nur auf Contender bezogen, sondern generell in den Playoffs. Also eine bereits gute Defense, bei der du dann noch die Intensität ein bisschen hochdrehen kannst, ist tendenziell wertvoller als eine gute Offense, die dann unter Umständen an ihre Grenzen stößt mit dieser höheren defensiven Intensität in den Playoffs.
Ja, ist auch dieses Jahr ein bisschen anders. Es sind von den elitären Defenses sind viele raus. Also wenn wir aufs Defensivrating, ich schau mal nebenbei, die drei besten Defenses waren Milwaukee, Memphis und Cleveland.
Cleveland war oben mit dabei.
Die sind alle raus. Also Defensivrating in der Regular Season, Cavs, Boston an 2, liegen jetzt auch 1-0 hinten, Memphis, Milwaukee, Chicago, New Orleans. Also von den 6 besten Defenses. Okay, Defensivrating, jetzt habe ich es richtig. Cleveland an 1 ist raus, Memphis an 3 ist raus, Milwaukee an 4 ist raus, Chicago an 5 ist raus, die Pelicans an 6 sind raus. Das ist nur eine der 6 statistisch besten Defenses der NBA in diesem Jahr. Sind noch dabei.
Ja, tatsächlich. Wenn du das erweiterst auf die Top 10, da ist dann Minnesota noch mit drin. Also ich bin gerade auf Clean in the Glass, du glaube ich nicht, ne? Also ja. Die sind zum Beispiel die Bucks, waren die Bucks bei dir auch gerade 4? Ne, ist ja egal, also viel schenkt sich das nicht. Minnesota ist noch mit dabei in den Top 10 auf 8, die sind auch nicht mehr dabei. Und dann halt noch Phoenix und Philly. Können wir ganz kurz, hast du das mitbekommen, dass dieses Video kursiert ist von James Harden, der anscheinend mitten während der Playoffs nach Vegas geflogen ist?
Ja.
Und der dann halt, was ich eine schreckliche Aktion finde. Und ich war schon wirklich, ich habe mir überlegt, ob ich meine Bucks-Headline ersetze und darüber spreche und hier irgendwie rante. Und dann macht er halt 46 und gewinnt Spiel 1 ohne.
Ich will nicht dieser Typ sein, aber es waren 45.
Ah, okay, Entschuldigung.
Ja, alles gut.
Nicht, dass hier noch aber Fake prinzipiell, News. Ach, keine Ahnung, ich war da echt ready to rant, aber ich glaube, das sieht dann einfach nicht ganz so gut aus nach 45 und einem Game Winner ohne den besten Spieler. Das war dann schon eine sehr, sehr imposante Performance von unserem bärtigen Freund.
Mhm.
Naja, ja. Was anderes, was ich noch auch aus dieser Studie von dem finnischen Coach, das fand ich noch ganz interessant. Anscheinend hat der eben auch herausgefunden, dass Teams mit hohen Offensiv-Rebound-Raten eher enttäuschen und dass Teams, die also sharing the ball, viele Assists sammeln, dass der Ball sich viel bewegt, dass die eher die Erwartungen übertreffen. Und das führt eher darauf zurück, dass einfach so leichte Fehler, also zum Beispiel Stichwort Offensiv-Rebounding, schlechtes Ausboxen. Erstens passiert das in den Playoffs seltener und zweitens, wenn es passiert, wird es noch vehementer ausgenutzt, dass sowas, also dass diese Fehlervarianz, nenne ich es mal, dass die einfach runtergeht und dass Teams, die den Ball sharen, das ergibt für mich auch Sinn, weil du eben, wenn du den Ball viel laufen lässt, bist du ein Team, das auf die Lücke wartet, das irgendwann dann die zu langsame Rotation ausnutzt und nicht den erstbesten Wurf nimmt. Und diese zu langsamen Rotations oder diese individuellen Fehler, die passieren in den Playoffs halt seltener und Teams, die Geduld haben, darauf zu warten, performen tendenziell besser. So würde ich mir das so ein bisschen herleiten. Das ergibt dann Sinn an solcher Take.
Ja, auf jeden Fall. Vor allem, weil du gerade Offensiv-Rebounding angesprochen hast. Ganz, ganz kurz. Ich habe einen Tweet gelesen mit einer Statistik, dass das Offensiv-Rebounding der Warriors, wenn Steph Curry auf dem Parkett steht, wenn er nicht auf dem Parkett steht, es ist ein Unterschied von Welten. Mhm. Dass die Warriors extrem viel, 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 viel mehr offensive Rebounds holen, wenn Steph Curry auf dem Parkett steht, im Vergleich zu, wenn er nicht auf dem Parkett steht, von der Rebound-Rate. Also, was ja dann quasi ausschließt, wie oft daneben geworfen wurde.
Ja.
Kann man einfach sagen, okay, dann wird halt öfter daneben geworfen, aber deswegen, die Rate ist halt deutlich höher. Und das hat einfach damit zu tun, dass Steph Curry Verteidiger so weit weg vom Korb zieht und dass die Defense so oft in Scramble-Mode ist, dass man sich einfach nicht so sehr auf das Rebounding konzentrieren kann, auf das Defensive als Verteidigung, wenn Steph Curry auf dem Parkett steht. Und wenn Steph Curry nicht spielt, dann ist das Rebounding in dieser Serie gegen die Kings, haben die Kings fantastisch gereboundet. Und wenn Steph Curry gespielt hat, konnten die keine Rebounds sich greifen. Da mache ich mal irgendwann ein Video drauf, wenn sich das jetzt vielleicht über einen längeren Zeitraum als Trend irgendwie beobachten lässt. Aber ich habe das gelesen und ich dachte mir so, wow. Also Steph Curry anscheinend der Spieler, der den größten Einfluss hat auf das Offensiv-Rebounding seines Teams in der NBA.
Wobei das sicherlich so auch damit zu tun hat, dass er und Kevon Looney sehr oft zusammen auf dem Feld stehen, oder? Also ich suche es gerade mal kurz raus, die Line-Up-Daten, aber gefühlt...
Das ist sicherlich auch ein großer Faktor dafür, ja.
Ist es selten, dass Steph ohne Looney... Ich gucke mal kurz auf die Line-Ups jetzt. Bislang in diesen Playoffs, ist natürlich kleine Sample-Size und so weiter, aber...
Ja, du hast recht.
Gucken wir mal hier. Playoff-Line-Ups, On-Court, Steph Curry und Off-Court, Kevon Looney. Filter, ey, Cleaning the Glass ist so geil. Ich wurde gestern von Basketball Reference gesperrt. Anscheinend darfst du bei Basketball Reference maximal 30 Seiten innerhalb von einer Minute aufrufen. Und ich habe mich mit dem Netz beschäftigt und bin dann eben im Schnellverfahren die Saisons zurückgeklickt, weil ich irgendwann in die 80er zurück wollte. Und habe dann anscheinend mehr als 30 Mal innerhalb von einer Minute eine neue BKRef-Seite aufgemacht. Und das mag BKRef nicht. Und dann kam, das war so witzig, dann kamen 4 Punkte irgendwie nach dem Motto, hey, du wurdest gesperrt. Das kann einer dieser 4 Gründe sein. Entweder du hast zu viele Seiten aufgerufen oder du bist ein Bot. Das dritte weiß ich nicht mehr. Und das vierte war, du bist ein Employee von ESPN.
Lol. Aber du weißt, dass du quasi die Franchise, Startseite der Franchise aufrufen kannst und du dann da alle Saisons aufgelistet siehst. Also du musst, wenn die in die 80er zurück ist, musst du da nicht 30 Mal draufklicken, sondern es kreuzt auf der Startseite runter und gehst einfach in die 80er-Saison.
Warte, wo ist denn die Startseite der? Wenn man oben auf das Team klickt, dann ist man ja direkt bei der 22-23 Saison. Wo ist denn die Startseite des Teams? Oder wie komme ich da drauf?
Warte, du gehst auf Warriors Franchise. Ich bin jetzt gerade bei Steph Curry. Du gehst quasi auf, wenn du jetzt auf der Seite eines Teams bist, 2022-23er Warriors, dann hast du da oben ja Roster and Stats, Schedule Results, Transactions und ganz links ist Warriors Franchise Index. Und dann hast du oben hier die Spieler und dann hast du die ganzen Saisons
aufgelistet. Ach krass. Nee, das wusste ich nicht. Danke.
Ja, kein Ding, Bro.
Easy. So, ganz kurz, das wird jetzt die Live-Reaction, ob mein Take richtig schlau war oder ziemlich dumm. Steph Curry und Kevon Looney, also Steph Curry on-court, Kevon Looney off-court, bislang in diesen Playoffs 197 Possessions. Ziemlich schlechtes Net-Rating, by the way. Und jetzt gucke ich mal beide on-court. Also 197 versus 398 mit einem überragenden Net-Rating. Also anscheinend ist Steph Curry ohne Kevon Looney einfach schlecht. Ich glaube, das ist die Lehre, die wir daraus ziehen sollten.
Ja,
also es ist schon ein großer Unterschied, aber es sind schon auch fast 200 Possessions laut Cleaning the Glass mit Curry ohne Looney.
Ja, genau. Also spielt Curry quasi zwei Drittel seiner Zeit mit Looney. Basically.
400 versus 200. Was ist das, Mathe? Was ist das prozentual? Sind das zwei Drittel?
Ja. Ich glaube schon.
Wie ihr euch denken könnt,
von 600.
Mit den ganzen Win-Percentages, Durchschnitt und so weiter. Ich habe da viel mit Taschenrechner gearbeitet. Also da war.
Ey, ich bin von uns beiden der Studiumabbrecher. Studiumsabbrecher in Mehrzahl. Wow. Das muss hier echt funktionieren mit dem Podcast.
Studienabbrecher.
Oh mein Gott. Wow. Also das muss hier echt funktionieren mit dem Podcast, Alter.
Ja, wir sind.
Ich habe keinen Abschluss. Ja. Okay, zurück zum Thema.
Zurück zum Thema. Haben wir denn noch was? Ich gucke gerade auf meine Notizen, die Punkte, diese Unterschiede Regular Season versus Playoff. Man kann ganz kurz noch, wir waren ja einmal zusammen letztes Jahr nach den Finals, müsste das gewesen sein, bei Jonathan im Podcast. Dieser Punkt von wegen, dass die Transition Frequency krass zurückgeht. Da hat mich Jonathan darauf hingewiesen, das habe ich dann da erst gelernt, das ist weniger der Fall, als man das denken würde. Es ist aber dann doch der Fall. Also es ist schon ich habe gerade einfach mal ganz grob die letzten 3 Jahre, zum Beispiel letzte Saison 21-22 sind Teams im Durchschnitt 15% ihrer Possessions waren Transition. Das ist in den Playoffs dann runter auf 13,6. Im Jahr davor von 14,7 auf 14,1 kleiner. Im Jahr davor wiederum von 14,7 auf 12,8. Das war dann wieder ein bisschen größerer Sprung. Es ist schon der Fall, dass es weniger Transition gibt und es ist auch definitiv ein Faktor. Aber es ist jetzt nicht so, dass das Spiel komplett langsam wird und dass es keine Transition mehr gibt und so weiter. Das ist tendenziell, oder ich zumindest hatte das ein bisschen, irgendwie krasser als Vorurteil im Kopf gehabt. Aber man darf es schon auch nicht unterschätzen.
Ja, es gibt so ein paar Mythen. So in den Playoffs wird das Spiel langsamer. Oder in den Playoffs erlauben die Refs mehr Kontakt. So gerade den zweiten Punkt, das verstehe ich nicht unbedingt. Ich höre es doch immer wieder, wenn man dann die Spiele schaut, warum dann irgendwelche Kommentatoren sagen, ja, es sind die Playoffs. Also warum ist irgendwas, was ein Foul ist in den Playoffs oder was ein Foul ist in der Regular Season, warum sollte das kein Foul sein in den Playoffs? Als ob da irgendwie andere Regeln herrschen würden. Und das, also.
Na, halt auch das wird dann zurückgeführt. Ich habe schon manchmal das Gefühl, dass es so der ein oder andere 50-50-Call vielleicht, wo man sich dann denkt, ja, vielleicht hätte man das gepfiffen in der Regular Season, weil da ist die Liga vielleicht auch ein bisschen mehr drauf bedacht, Verletzungsrisiko zu minimieren und so weiter. Aber ich bin bei dir, das wird mir dann doch ein bisschen zu viel. Das ist dann ein bisschen first-takey.
Ja.
Generell einfach höhere Intensität, mehr Physis im Spiel. So würde ich mir das ein bisschen herleiten, aber prinzipiell bin ich auch der Meinung, es kommt jetzt nicht 5-mal pro Spiel vor, dass ich mir denke, boah, das wäre aber in der Regular Season ein Foul gewesen.
Ja.
Einen kleinen Einfluss hat es vielleicht, keine Ahnung. Sonst, auch was du sagst mit der Pace, das würde mich jetzt, hast du das parat zufällig, die
Das war Pace doch auch bei Jonathan das haben wir doch auch mit Jonathan besprochen. Es gibt keinen signifikanten Unterschied
Okay.
Von der Anzahl der Possessions pro Spiel zwischen Regular Season und Playoff Games. Okay. Also es ist auch nicht so, dass es deutlich, deutlich mehr Angriffe gibt, wo die Würfe mit mindestens 6 Sekunden noch Rest oder maximal 6 Sekunden Rest auf der Shotclock genommen werden oder sowas. Das stimmt so nicht. Das denkt man oft und das ist auch sowas, was viele Kombinatoren oder so dann sagen, dass es in den Playoffs wird, wenn die Spiele langsamer, das Tempo wird weniger. Das ist ein Mythos. Das lässt sich nicht statistisch belegen, meines Wissens nach. Aber ich glaube, das wären so die großen, also was wir jetzt rausgearbeitet haben, wären so die großen Unterschiede zwischen Regular Season und Playoff-Basketball. Ich habe einen Grund, der damit jetzt nichts zu tun hat, aber einen Grund dafür, warum die Regular Season Standings generell als Trend und auch gerade in diesem Jahr deutlich unwichtiger sind im Vergleich zu den Playoffs. Möchtest du irgendwie raten, was es ist? Kannst du dir vorstellen, in welche Richtung es geht? Es hat, wie gesagt, nichts mit dem Unterschied zwischen Playoff und Regular Season Basketball zu tun.
Ein Trend, der jetzt in den letzten Jahren deutlich
stärker geworden ist. Und etwas, was wir gerade in diesem Jahr sehr, sehr krass beobachten können.
Nee, keine Ahnung. Was meinst du?
Die Trade-Deadlines werden immer wilder. Und immer mehr Teams tauschen sehr wichtige Spieler und Superstars zur Trade-Deadline. Das hat es nicht gegeben in den letzten, keine Ahnung, 5 bis 10 Jahren. Das ist etwas, dass ein James Harden zur Trade-Deadline nach Philadelphia geschickt wird oder in diesem Jahr Kevin Durant, Kyrie Irving, das ganze Westbrook-Blockbuster-Ding, was die Lakers da gemacht haben. Das ist etwas, was erst in den letzten Jahren so gekommen ist. Und das ist ein super Punkt, weil die Lakers beispielsweise sind heute ein anderes Team, als sie es vor der Trade-Deadline war. Die Suns sind ein anderes Team, die Brooklyn Nets sind ein anderes Team, die Dallas Mavericks, die jetzt nicht dabei sind, aber es hätte durchaus sein können, dass die Mavs als 8. reinrutschen und die erste Runde gewinnen und das dann auch eine Art Upset wäre. Das hätte durchaus in einem Paralleluniversum wäre das eine Möglichkeit gewesen und das gab es so nicht. In den letzten, also früher bis vor ein paar Jahren sind die Teams, die so den Großteil der Regular die Teams, so wie sie aussahen in der Regular Season, sahen sie auch in den Playoffs aus und heute sehen wir immer mehr, dass wir Teams in den Playoffs sehen, die es so den Großteil der Regular Season nicht gab. In-Season-Trades, Trade-Deadline-Moves und auch dieses Ganze, dass zum Buyout noch wirklich Game-Changing-Stuff passiert, wie jetzt zum Beispiel Kevin Love für die Heat. Auch das ist etwas, was erst in den letzten Jahren so richtig, richtig, richtig groß wurde. Und ja, in dieser Saison, wir sehen es, die Lakers haben den besten Rekord der NBA seit der Trade-Deadline. Hätten die Lakers von Anfang an dieses Team gehabt, was sie nach der Trade-Deadline gehabt hätten, wären sie nicht 7. geworden.
Ja.
Und dann würden wir da nicht von einem Upset reden. Und das relativiert das so ein bisschen, dass jetzt quasi der 7. Seed da den 2. geschlagen hat, weil der 7. Seed ist halt viel, 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 viel besser, als es ein normaler 7. Seed ist, weil dieses Team erst, keine Ahnung, 1,5, 2 Monate Regular Season nur zusammengespielt hat und in der anderen Zeit war es ja was komplett anderes. Die Suns sind, auch wenn sie jetzt natürlich gegen Denver strugglen, sind auch besser als dein normaler 4. Seed und man hat jedes Spiel mit Kevin Durant gewonnen in der regulären Saison im Lineup und hätte womöglich auch die Saison besser gefinisht, wenn KD von Anfang an da gewesen wäre. Die Nets wären nie im Leben 6. geworden, das natürlich geht jetzt dann in die komplett umgekehrte Richtung, aber die Nets wären, wenn sie die gesamte Saison ohne KD und Kyrie Irving gespielt hätten, wären die auch nicht 6. geworden. Heißt, wir haben in den Playoffs eine Menge Teams gesehen, die so noch nicht lange zusammen sind und das ist natürlich dann eine ganz neue Gleichung. Und glaube ich, ein Unterschied dafür, warum man den Eindruck gewinnen kann, dass die Regular Season egal ist.
Ja, das stimmt. Bevor wir dann zu der Frage kommen, das hatten wir uns ja auch vorgenommen für heute, wie man denn das ein bisschen ausgleichen könnte, wie man die Regular Season vielleicht also ein bisschen wieder interessanter machen könnte. Erstens hatte ich gerade noch einen kurzen Gedanken. Auch das geht ein bisschen in die Richtung, das Niveau wird einfach höher, aber nicht nur im Sinne von, dass die schlechteren Teams ausgesiebt werden, sondern auch, das sagen wir ja seit Jahren, das Talentlevel insgesamt in der Liga wird halt immer höher. So selbst wenn, du hast gerade gesagt, selbst wenn die Mavericks noch reingerutscht wären oder selbst wenn die die, was weiß ich, die Pacers, die Wizards, die so jedes einzelne Team in der NBA, das ist jetzt vielleicht kein Trend bezogen auf die letzten 5 Jahre, weil ich glaube, das kommt schon immer mehr, aber auf die letzten 10, 15, 20 Jahre definitiv. Das Talentlevel wird immer höher. Es gibt in der NBA quasi, selbst so ein Team wie die Thunder dieses Jahr, es gibt kaum noch richtig schlechte Teams und es gibt kaum noch richtig schlechte Spieler, wenn man sie so bezeichnen kann. Das war einfach in vergangenen Epochen, wenn man so will, war das einfach vermehrt der Fall, glaube ich. Das war so ein kurzer Gedanke, den man noch reinbringen kann.
Das ist etwas, was ich ein bisschen in abgewandelter Form, aber was ich als speziellen Grund für dieses Jahr hier in meinen Notizen auch stehen habe, ich habe zu wenig Ahnung, um jetzt sagen zu können, ob das ein Trend ist oder würde mir da jetzt nicht erlauben, mir jetzt eine Meinung zu bilden. Aber was in diesem Jahr so ist, und das war in den letzten Jahren nicht so, aber was speziell in diesem Jahr so ist, es gibt kein Überteam. Ich glaube, in diesem Jahr ist es deutlich ausgeglichener, als es in all den anderen Jahren in den letzten Jahren, weil wir haben nicht mehr Golden State, Cleveland und die Rockets und die Spurs als die vier besten Teams der NBA Jahr für Jahr. Sondern es ist sehr, sehr viel ausgeglichener, es gibt kein Überteam und auch das begünstigt Upsets. Weil die Bucks vielleicht doch nicht so gut waren, wie wir gedacht haben, als Beispiel. Und mein vierter und letzter Grund, warum es in diesem Jahr so heftig war. Und das
warte
ist
ganz
einfach,
kurz noch mit dem die Geschichte über Teams, weil ich glaube, das spielt auch in deinen Punkt von gerade eben rein mit Stichwort Trade Deadline und so weiter. Es gibt mehr Teams, die sich Hoffnungen machen können und dürfen und die deswegen, das hatten wir ja lange Zeit in der Warriors-Dynastie, dass die Rockets angeblich das einzige Team waren, das Jahr für Jahr All-In gegangen sind. Das Narrativ war, glaube ich, ein bisschen überzogen, aber irgendwo hat es ja schon einen Kern. Da gab es sicherlich Teams, die mehr Moves hätten machen können und sich aber gedacht haben, ja komm, wie wollen wir denn an diesen Warriors vorbeikommen? Auch das begünstigt das nochmal.
Das ist aber, ich würde das nicht als Trend bezeichnen, das kann gut und gerne sein, dass es in 2, 3 Jahren wieder so ein Team gibt. Also das ist, glaube ich, dann eher, es ist ein Unterschied, aber ich würde jetzt nicht sagen unbedingt ein Trend. Was ein Trend ist, obwohl vielleicht nicht unbedingt ein Trend, aber was wir leider Jahr für Jahr wieder sehen, ist, dass Verletzungen einen großen Einfluss haben auf die Regulars, auf die Playoffs und in diesem Jahr auch wieder, dass Giannis sich verletzt hat, so sehr wir das auf Budenholzer schieben wollen und wir haben das jetzt sehr ausführlich gemacht, hat einen großen Einfluss darauf genommen, dass Miami die Serie gewinnen konnte, dass Steven Adams Memphis gefehlt hat und noch andere Schlüsselspieler Memphis gefehlt haben, hat einen großen Einfluss darauf genommen. Also auch das hat, glaube ich, in diesem Jahr, und danach können wir gerne zu der These kommen, wie egal oder ob die Regular Season egal ist, aber ich glaube, dass es in diesem Jahr so wirkt, als ob die Regular Season anscheinend egal ist, hat auch damit zu tun, dass sich bei den guten Teams Spieler verletzt haben. Sicherlich auch bei den Clippers und das wäre vielleicht auch nochmal ein bisschen eine andere Geschichte geworden, wenn bei den Clippers da alle dabei gewesen wären. Aber
Fox bei den Kings.
Wie bitte?
Also der Fox hat sich verletzt bei den Kings, der dann zumindest aber hat das eingeschränkt so einen großen, war wahrscheinlich. Ja. Na, wahrscheinlich nicht, aber in so einem Game 7, wenn da Fox bei 100%, der Clutch Player of the Year, der überhaupt kein Faktor war in der Clutch dann, oder generell in der Zweite, also die Verletzungen, aber zum Teil auch in die andere Richtung, Tyler Hero hat bei den Heat gefehlt, wo man sich noch gefragt hat, wie sollen die jetzt überhaupt irgendwie überleben gegen die Bucks und dann kam das, aber klar, Verletzungen generell spielen immer leider eine große Rolle und ist so ein Varianzfaktor, den man einfach nie vorhersehen kann, außer man macht's wie ich und sagt, Chris Paul wird sich verletzen und dann verletzt sich Chris Paul.
Also das vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst, die Gründe, dass es dieses Jahr so heftig ist, mehr Load Management als je zuvor, komplett wilde Trade-Deadline, wildeste Trade-Deadline aller Zeiten, es gibt kein Überteam und Verletzungen wie jedes Jahr, aber auch dieses Jahr wieder ein krasser Faktor gewesen. Das sind so in meinen Augen die vier großen Hauptgründe, warum die Playoffs 2023 so krass sind. Und jetzt die große Frage. Vielleicht auch die Frage unseres Titels. Wir haben uns den Titel dieser Folge noch nicht besprochen, aber große Frage, ist die Regular Season egal? Ja oder nein?
Nein, definitiv.
Nein.
Nicht. Wir haben aus den letzten 10 Jahren, haben wir es akribisch herausgearbeitet, die Win Percentage spielt, die Win Percentage von Zweitrundenteams ist hoch. Und zwar sehr hoch in der Regel. dass wir jetzt dieses krasse, und du hast es ja vorhin gesagt, das ist ja sogar in die 80er zurückgehend, ist das ein krasses Outlier-Year, das jetzt schon als Trend für die Zukunft zu betrachten, wäre, glaube ich, falsch. Aber, du hast gerade die Gründe nochmal dargelegt, es gibt sicherlich Tendenzen, die immer mehr dahin führen, dass man irgendwann oder dass man jetzt schon zumindest mehr als noch vor 5 Jahren zum Beispiel sagen kann, ja, die Regular Season ist weniger wichtig zumindest geworden im Laufe der Jahre.
Beziehungsweise die Standings der Regular Season.
Genau.
Ja, denn was ein Team, glaube ich, erarbeitet in der regulären Saison und was da etabliert wird und was da für eine Basis aufgebaut wird, das ist schon noch sehr, sehr wichtig. Aber die Regular Season Standings insgesamt werden in meinen Augen zunehmend unbedeutender, was allerdings nicht heißt, dass die Regular Season keinen Wert hat. Die Regular Season hat immer noch einen großen Wert und die Standings immer noch einen großen Wert und die Anzahl der Siege, die die Teams zu tun hat, immer noch einen großen Wert. Aber der wird zunehmend weniger. Ich denke, das kann man schon so formulieren. Im Endeffekt, was sagen wir mal so schön, Ausnahmen bestätigen die Regel. Das war jetzt mal eine krasse Ausnahme und ein krasses Jahr. Kann gut und gerne nächstes Jahr wieder so sein, aber das ist schon, es wäre was anderes, wenn wir jetzt wirklich sehen würden, dass das Jahr für Jahr die Win-Percentages der Zweitrundenteams oder dann auch Conference-Finals-Teams, dass das Jahr für Jahr abnimmt und jetzt auf einem ziemlichen Low ist. Aber ich glaube nicht, dass das Resultat ist, was wir aus unserer Recherche jetzt irgendwie mitnehmen hätten können. Und es wäre auch blöd. Es wäre blöd für die NBA, wenn die Regular Season egal wäre. Und wenn Teams die Regular Season so behandeln würden, als wäre es egal, weil die Regular Season ist der absolut überwiegende Teil der Saison. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass die NBA das cool finden würde, wenn wir beide jetzt hier rausarbeiten würden, dass die Regular Season egal ist.
Dann denkt sich die NBA, dann Adam Silver wird, jemand stürmt in Adam Silvers Büro, ey, Lorenzo und Julius, musst du dir anhören. Wir müssen was tun. So ungefähr stelle ich mir das vor. Die NBA hat das ja jetzt schon als Problem identifiziert und das Play-In-Turnier war ein Weg, dem ein bisschen entgegenzuwirken und der hat überragend funktioniert, muss man Stand jetzt ein Zwischenfazit ziehen. Die Geschichte, die jetzt nächste Saison in Kraft treten wird mit dem Spielelimit für All-NBA und für Awards, ist eine Maßnahme in die Richtung und auch bei der könnte ich mir vorstellen, dass das Thema Load-Management vielleicht wieder etwas weniger prominent wird. Die Lösung, die auf der Hand liegt, ist natürlich, die Spiele zu reduzieren. Weil das leider, glaube ich, das geht dann halt wiederum gegen das Hauptziel der NBA, nämlich Geld zu verdienen mit
dem
ganzen
Leben.
Spaß. Das wird vermutlich in naher Zukunft nicht passieren, außer es gibt so einen Riesenaufschrei und das scheint ja bislang in Sachen Spielergewerkschaft und so weiter, das neue CBA wurde jetzt verhandelt. Das scheint ja weiterhin, es geht in die andere Richtung, es wurde jetzt das In-Season-Tournament mit eingeführt, wo es unter Umständen ein Spiel mehr gibt für die Finalisten. Und dann gäbe es noch einen anderen Ansatz, den du gerade bevor wir angefangen haben aufzunehmen, schon ein bisschen angeteasert hast, der auch schon rumschwirrt seit ein paar Jahren, glaube ich, den ich persönlich sehr, sehr geil fände und wo ich auch ehrlich gesagt, vor allem seit es das Play-In-Turnier gibt, nicht so ganz weiß, was das Argument dagegen wäre.
Das dachte ich mir nämlich auch. Es gibt nicht so wirklich ein Argument dagegen, aber kurze Erklärung, worum es geht. Ich würde es sehr, sehr begrüßen, wenn sich die Erstplatzierten, beziehungsweise die in der Tabelle oben stehen, die Teams dann in dieser jeweiligen Reihenfolge, sich einfach aussuchen könnten, gegen wen sie in der ersten Runde spielen. Heißt in diesem Jahr beispielsweise Denver, erster Seed im Westen, dass die sich dann aussuchen könnten, gegen wen sie spielen. Allerdings von den Plätzen 5, 6, 7 und 8. Oder?
Nee. Ja, genau. Doch.
Obwohl, das weiß ich halt nicht, ob das dann so wäre.
Ja, aber doch, wahrscheinlich, dass die aus der oberen Hälfte des Playoff-Brackets dürfen quasi draften, gegen wen sie spielen wollen. Und wenn dann Denver dieses Jahr zum Beispiel gegen, wer war 5 im Westen? Clippers. Wenn Denver sagt, wir wollen gegen die Clippers spielen, dann dürften sie sich das aussuchen. Und dann hat wiederum, wer war 2? Memphis hätte dann die Chance zu sagen, wir wollen nicht gegen die Lakers spielen. Und deswegen meinte ich das gerade mit dem Play-In-Tournament, vor allem, weil Miami war jetzt offiziell der 7th Seed. Und wenn ich jetzt Milwaukee bin und mir denke, je nachdem, wie das Play-in ausgeht, okay, cool, wir dürfen gegen Atlanta. Und ich lehne mich jetzt mal aus dem Fenster und sage, Atlanta hätte die Bucks nicht mit 4-1 geschlagen. Ja. Und dann stehst du als Milwaukee plötzlich da, du hast ja hart den Number One Seed erkämpft und dann ist deine Belohnung plötzlich, dass du gegen Jimmy Butler ran musst. Da fände ich es umso fairer, es kann ja theoretisch auch sein, dass der 10th Seed noch reinrutscht. Das ist ja das Schöne am Play-in, dass irgendwie die Warriors komplett abkacken, weil Steph Curry die ganze Saison verpasst und dann sind die Warriors 10., gewinnen aber 2 Play-in-Spiele und sind plötzlich 8.
Ja.
Dass man solchen Szenarien aus dem Weg gehen kann mit diesem Draft, mit diesem wir suchen uns aus, gegen den wir spielen wollen Systems, fände ich total geil.
Und
ich glaube, es würde für enorm viel Feuer sorgen in den Serien.
Ja. Es wäre das Event an sich, dass Teams sich das aussuchen können, wäre unheimlich unterhaltsam und würde für sehr viel Feuer sorgen. Und weil du gerade gesagt hast, dass das auch was verhindern würde, es würde zum Beispiel auch verhindern, und das haben wir dieses Jahr richtig krass gesehen, dass sich die hinteren Seeds so versuchen zu formatieren, dass sie genau auf den und den Erstrundengegner treffen. Dass zum Beispiel in diesem Jahr war der 6. Platz sehr, sehr attraktiv, weil man gegen die Kings gespielt hat. Und Teams haben wirklich aktiv versucht, diesen 6. Platz zu bekommen. Und wenn wir uns zurückerinnern, auch die, also das war gerade an diesen letzten beiden Spieltagen, wo dann die ganzen Ostteams parallel gespielt haben und dann die ganzen Westteams parallel gespielt haben. Und es ist lange Zeit so aus, als ob die Clippers verhindern wollen, dass sie 5. werden, um nicht auf die Phoenix Suns zu treffen und dementsprechend quasi eher versuchen, 6. zu werden, eventuell sogar das Risiko eingehen, überhaupt dann 7. zu werden, weil das wäre für die Clippers wäre es schwer gewesen, 6. zu werden, sondern es wäre dann entweder 5. oder 7. Und da war dann die Frage, okay, geht man dann freiwillig ins Play-In, nur damit man den Suns aus dem Weg geht? Und ich kann mir nicht vorstellen, dass der NBA gefallen hat, dass viele, dass da irgendwie versucht wurde, das so ein bisschen zu manipulieren. Und
das war doch letztes Jahr so, war das letztes Jahr oder vorletztes Jahr auch mit den Clippers? Da haben doch die Clippers so krass die letzten 1-2 Spiele weggeworfen.
Das weiß ich nicht mehr.
Auf die Mavericks, irgendwie sowas.
Ich weiß aber nicht mehr genau,
wie es war.
Aber es war halt dieses Jahr wahnsinnig krass, dass ich glaube, von den 15 Spielen oder also von den 30 Teams, die am Ende am letzten Spieltag aktiv waren, haben noch irgendwie, keine Ahnung, 2 oder 3 Teams überhaupt noch versucht, diese Spiele zu gewinnen.
Ja.
Und das kann ich mir nicht vorstellen, dass das was war, was der NBA sonderlich zugesagt hat. Von daher wäre das, glaube ich, eine Lösung, die eine Menge Probleme beheben würde. Und auf der anderen Seite sehe ich jetzt auch nicht unbedingt, warum das ein Problem ist. Also was es irgendwie für negative Aspekte mit sich bringen sollte. Und es wäre halt wahnsinnig cool. Und es würde halt auch das attraktiv machen, dass Teams Erster oder Zweiter werden. Wenn du halt wirklich Erster wirst in deiner Conference, dann sagst du dir vielleicht jetzt gerade aktuell, ja komm, dafür jetzt noch All-in zu gehen die letzten Wochen, da ist mir Load-Management dann doch wichtiger. Aber wenn man jetzt natürlich dann sagt, okay, das würde mir das Recht geben, mir frei auszusuchen, gegen wen ich dann in der ersten Runde spiele, würde das, glaube ich, schon attraktiver machen. Von daher.
Also ich habe gerade gesagt, es gibt kein Gegenargument. Das Gegenargument wäre vielleicht, erstens würden dann, glaube ich, die hinteren Seeds, natürlich möchtest du tendenziell versuchen, nicht ins Play-in zu rutschen, aber wenn du ein Team bist, das, wie jetzt die Lakers zum Beispiel dieses Jahr, das fest davon überzeugt ist und auch zu Recht davon überzeugt sein kann, dass du durchs Play-In kommst, selbst wenn du da reinrutschst und es danach dann so kommt, dass du sowieso gepickt wirst, da ist es sicherlich dann vielleicht nochmal ein bisschen egaler, ob du jetzt 5., 6., 7. wirst. Das könnte man vielleicht sagen. Und zum anderen natürlich könntest du sagen, dass ein Team sich unter Umständen in einer normalen Saison abrackert, damit sie noch 5. werden, weil ihnen das Matchup gegen den 4. besonders gut gefällt oder sowas. Oder einfach generell, sie wollen möglichst gut sein und sind dann am Ende 5. Und dann sagt aber der 2. Seed, auch wenn die vielleicht auf dem Papier im Vakuum das bessere Team sind als der 7. oder so, das Matchup gefällt uns besonders gut, weil XYZ. Und dann hast du die Saison 82 Spiele lang geackert, um den 5. Platz zu erobern. Und dann musst du plötzlich gegen den 2. Seed spielen.
Ja.
Weil die es gerade so wollen. Das wären die Argumente dagegen.
Alter, aber aus Unterhaltungs...
Das wäre schon geil.
Aus einer Unterhaltungsperspektive so, dann ist es halt nicht nur, okay, erklären dann erklären dann die Teams irgendwie, warum sie sich für das eine oder andere entschieden haben. Dann kommen wieder irgendwelche anonymen Executives oder so, die dann irgendwas zu sagen haben. Und dann auch, was ist, wenn ein Team als erstes sieht, sich irgendwie für dessen das Team entscheidet oder generell, und dann verliert man gegen das Team, was man sich ausgesucht hat, was das einfach. Oder dann auch, dann kommen manche Spieler, die dann ihren Podcast haben oder sowas, die sagen, ah, das haben wir, we took that personal, dass wir da ausgewählt wurden und so. Also das so generell, Alter, das hätte was.
Das ich hätte möchte schon was. Draymond Green in seinem Podcast hören, nachdem die Grizzlies sich die Warriors ausgesucht haben in der nächsten Postseason.
Ja, oder, ja. Oder woran entscheidet man es denn als Team, gegen wen man spielen will? Was also dieser ganze Gedankenprozess irgendwie dahinter wäre
ja,
wahnsinnig.
Das ist schon spannend. Na, jetzt zum Beispiel die Nuggets, du überlegst dir dann, wer kann Schwächen am
also
wenigsten
exploiten. Wenn du Denver bist,
exploiten.
Du hast die Wahl zwischen wem? Zwischen den Clippers, zwischen den, wer war Sechster?
Sechster waren die Warriors.
Warriors, Lakers und
Timberwolves.
Die nehmen trotzdem die Timberwolves.
Dann gehst du trotzdem gegen die Timberwolves.
So,
und dann aber die Grizzlies, da wird es dann schon interessant. Gehst du als Grizzlies dann vielleicht sogar auf
die Clippers? Du nimmst die Clippers oder? Ohne Paul George, auf jeden Fall. So, und dann haben wir den dritten, das sind die Kings. Und dann ist halt die Frage, nimmst du Golden State, dann nimmst du wahrscheinlich die Lakers.
Dann nimmst du wahrscheinlich eher die Lakers, ja. Und dann bleiben die Suns mit den Warriors übrig.
Okay, und wenn wir in den Osten gucken, als Milwaukee nimmst du Atlanta.
Definitiv. Boston. Nimmst du die Nets?
Ah, nein, du nimmst oder so die Nets. Nein, du nimmst oder so die Nets. Nein, du nimmst die
dann
Nets.
Dann nimmt Boston die Hawks.
Ja.
Philly muss sich dann zwischen New York und Miami entscheiden. Dann nimmst du wahrscheinlich die Knicks.
Ja.
Und dann sind wir bei Cleveland gegen Miami.
Und dann rutscht Miami als Achter rein und spielt am Ende gegen den Vierten.
Ja.
Boah. Ja.
Ah, das wäre schon cool. Das wäre schon geil.
Ja. Auf jeden Fall. Und dann aber ab der zweiten Runde machst du es dann nicht mehr. Oder darf sich das Team...
Nee, wahrscheinlich nicht. Das wäre auch cool.
Oh, einfach komplett aussuchen bis quasi... Also, das wäre dann die eine Runde noch, die zweite.
Das wäre dann natürlich ein riesiger... Weil dann kannst du natürlich auch früher oder später, wenn du jetzt zum Beispiel...
Was halt auch mich sehr gestört hat an diesem Jahr und was auch ein bisschen den ersten und zweiten... sie geschadet hat, dass die als letztes erfahren, wer ihre Gegner sind.
Das stimmt.
Das ist auch vielleicht sowas, was man...
Das würde es dann ausgleichen. Dann würden alle gleichzeitig erfahren, wer ihre Gegner sind.
Ja. Weil es schon so ein bisschen blöd ist. Du bist Erster und erfährst du als Allerletztes, gegen wen du spielst.
Ja.
Ja. Nee, krass. Ich glaube, dann wären wir...
Sind wir durch,
dann wären
oder?
Wir durch, oder? Die Regular Season ist nicht egal.
Hot Take.
Nicht egal. Hot Take. Ja, dann kommen wir zur Trivia-Frage, wa?
So machen wir das.
Kommt von mir diese Woche und die ist passend zum Thema. Und zwar James Harden hat heute Nacht 45 Punkte gemacht. Uns alle in Erinnerung schwelgen lassen. In Erinnerung von Prime James Harden in Houston, der sowas, was er heute Nacht gemacht hat, da dreimal die Woche gemacht hat. Und es war normal. James Harden hat... eine Streak gehabt im Jahr 2019 von Spielen mit mindestens 30 Punkten in Serie. Das waren 32 Spiele, also um das nochmal zu wiederholen. James Harden hat 2019 in 32 Spielen in Folge mindestens 30 Punkte gescored, oft waren es auch mehr.
Das ist so
zu
cool.
Ende gegangen ist diese Serie gegen Atlanta, wo man gewonnen hat. Trotz einer schwachen 28-Punkte-Performance von Harden. Da ging diese Serie zu Ende. Es kam erst einmal vor in der Geschichte der NBA, dass ein Spieler mehr solcher Spiele in Serie gemacht hat. Mehr solcher 30-plus-Punkt-Spiele sicherlich erahnen können.
Das wird dann wohl Wilt gewesen sein?
Von dem es jetzt, übrigens, ich habe ein Bild gesehen irgendwie neulich, gestern, auf der Hochzeit von Muhammad Ali, wo ich mir auch dachte, es gibt alles von Wilt, Footage von allem, nur wie der Dude 100 Punkte gemacht hat. Das haben wir nicht. Aber Fotos, wie auf der Hochzeit von Muhammad Ali ist. Weißt du noch, wie lange wir den Stern gesucht haben von Muhammad Ali auf dem Walk of Fame letztes Jahr?
Ja, und dann
und gesehen haben, dass da weirde Fotos entstanden sind.
Ja, und weil der Stern von Muhammad Ali auf dem Walk of Fame nicht auf dem Walk of Fame, nicht auf dem Boden sich befindet, sondern in so einer Seitennische an der Wand, weil irgendwie sein muslimischer Glauben ihm das damals nicht erlaubt hat, dass Leute auf ihn treten oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr genau. Und deswegen hing der an der Wand und wir sind wirklich zweimal den Walk of Fame hoch und runter. Hauptsächlich wegen mir, weil ich halt diesen Stern unbedingt sehen wollte. Das war. Aber da haben wir dann wenigstens viele andere Stars, von denen man von 90% noch nie gehört hatte. Aber
genau. Aber zurück zum Thema. Will Chamberlain, was denkst du, wie viele Spiele am Stück Will Chamberlain absolviert hat mit mindestens 30 Punkten? Bonus ist, wenn du mir sagst, in welchen Jahren und du hast richtig gehört, Jahren. Das war.
Boah, das wird irgendeine komplett absurde Zahl sein und das wird auf jeden Fall vor seinem Trade zu den Lakers gewesen sein. Das müsste irgendwie 68 oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Das war da ja schon nicht mehr Prime Wilt. Also ich denke, es war auf jeden Fall in den 60ern. Ich sage einfach mal 142 und zwar von 1962 bis 65.
Okay, also das ist schon, es ist deutlich weniger. Also okay, so viele war es nicht. Das wäre dann schon ein bisschen viel des Guten. Du hast recht mit deiner Aussage, es war in den 60ern sowohl der Wert, die Anzahl der Spiele, als auch das Jahr, beziehungsweise die beiden Jahre, es waren 65 Spiele am Stück. Und zwar war das zwischen 1961 und 1962.
Das ist schon auch, der kam doch 60 in die Liga, oder? Das war in seiner, 65 genau,
Spiele.
Das war seine zweite und dritte Saison dann.
Aber es ist einfach fast eine komplette Saison.
Der hat auch damals in der Saison 60-61 hat der locker flockige 47,8 Minuten pro Spiel gemacht. Und in der Saison 61-62 48,5. Wie geht das denn?
Overtime.
Sind die so oft in Overtime? Mussten die so oft in Overtime, obwohl sie Will Chamberlain hatten, der 70 Punkte macht? Da gibt es ein super Kapitel in Thinking Basketball, dem Buch von Ben Taylor, dass die Offense der 76ers damals schon tatsächlich irgendwie...
Ich habe genau gerade auch an dieses Kapitel in dem Thinking Basketball Buch gedacht.
Ist, glaube ich, sogar das erste Kapitel. Ist, glaube ich, das Einstiegs.
Genau daran habe ich auch gerade gedacht.
Wer das Buch noch nicht gelesen hat, unbedingt nachholen. Das hatten wir neulich auch mal bei unseren Tipps im letzten Mailbag. Nicht nur Ben Taylor als Mensch und als Podcast und als YouTube-Channel, auch dieses Buch ist inzwischen schon ein Weilchen alt. Von wann ist denn das? Aber das ist bis heute sowas von zu empfehlen und so aktuell. Thinking Basketball Book, das kam raus 2016. Aber das unbedingt. Da handelt es ein Kapitel genau davon, dass die Offense der 76ers paradoxerweise damals phasenweise besser war ohne Wilt oder Wilt zumindest nicht diese Offense im Alleingang auf ein anderes Level gehoben hat oder so, weil eben die Shots anders verteilt waren und so weiter und so weiter. Ja, da war ich sowas von übers Ziel hinausgeschossen, buchstäblich. Aber coole Frage, danke dafür. Und das bedeutet, das war's mal wieder für diese Woche. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten, fürs Reinhören. Wir hören uns diese Woche nochmal mit der neuen Ausgabe der Playoff-Headlines. Ich glaube, ich habe die letzten beiden Male dazu gesagt, vielleicht habt ihr die schon gehört und so weiter. Ich glaube, dieser Rhythmus, dass wir die Playoff-Headlines irgendwie dann am Wochenende raushauen, der passt, glaube ich, ganz gut. Deswegen würde ich jetzt mal mich aus dem Fenster lehnen und sagen, das machen wir in Zukunft weiterhin so, dass ihr dann die Playoff-Headlines entweder samstags oder dann mal sonntags oder whatever. Genau, und dann, weil dann haben wir unsere beiden Aufnahmen ganz gut verteilt. Wir nehmen ja unsere regulären Folgen meistens dienstags auf und haben da dann die aktuellen Geschehnisse vom Wochenende und vom Montag noch im Kopf. Und die Playoff-Headlines nehmen wir dann Freitag oder so auf, haben dann nochmal ein paar Tage. Ich glaube, das ist eine ganz gute Verteilung. Jedenfalls würde uns freuen, wenn ihr uns auch da wieder gewogen seid und auch da wieder reinhört. Und wir hören uns nächste Woche auf jeden Fall wieder am Donnerstag mit einer regulären Folge. Ich werde dann aus Hamburg aufnehmen und du bist nicht irgendwie unterwegs.
In Dessau.
Drauf
wir enjoyen beide das Big City Life. Du bist in Dessau, cool. Ich bin in Hamburg. aber die Woche drauf bin ich dann in München. München.
Das ist ein Schritt zurück dann für dich.
Das aber ist gut. Ein Schritt zurück. Ja, meine Schwester dachte sich, die kann das hier nicht mehr handeln, alles in Dessau. Die muss runterkommen.
Die Bright Lights der City.
Die Bright City Lights und hat sich deswegen entschieden, ein bisschen runterzufahren und nach dem Abi nach München zu ziehen. Und da werde ich das Dorfleben mal genießen für eine Woche. Die Landluft und dann geht es auch wieder zurück und dann ist hier wieder Action, Action, Action.
Oh mein Gut, Gott. Das soll es gewesen sein. Vielen, vielen Dank. Wir hören uns bald wieder. Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.